Hallo liebe Leute, wir sind wieder der einzige Podcast aus Deutschland auf diesem Planeten, auf diesem Kontinent. Mit dabei ist wie immer Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Clemens, hallo liebe Zuhörer.
Hallo, kommst gerade erst wieder. Klangst gerade so hallig. Du klingst so weit weg irgendwie.
Ich bin da.
Ah, jetzt, hey, ja, jetzt bist du da. Heute eine neue Folge. Eigentlich wollte Antje mit dabei sein, aber Technik hat völlig gespielt. Wir haben sie nicht sie hat uns nicht gehört so rum, aber... Ja, irgendwie haben wir da eine halbe Stunde rumgefriemelt und es hat nicht geklappt, ja. Das ist immer schwierig manchmal mit der Technik. Deshalb Grüße gehen raus. Die heutige Folge, Thomas, wie heißt denn das Ding im Original?
Achso, falsche Seite auf dem Monitor guckt. The Scourge heißt sie.
Genau, The Scourge. Im Deutschen die Plage. Arbeitstitel war The Plight, also die Fäule. Und die Folge wurde aber auch, um euch noch mehr zu verwirren, mit dem Titel Die Käferplage im Fernsehen ausgestrahlt. Im Französischen heißt das Ding übersetzt Die Strafe. Ja, Italienisch Killerinsekts, Ungarisch Die Pest, Japanisch Muschi Muschi Muschi. Also Bugs übersetzt.
Bunny? Genau. Bugs Bunny?
Bugs Bunny. Genau, Ausstrahlung. Warte, ich muss mal gucken. Genau, Februar 17. 2006 auf dem Sci-Fi Channel US&A. War World Premiere. Dann 21. Februar 2006 Sky One Großbritannien. 24. Juni 2006 M6 Frankreich und dann Juli 2006, 10. Juli RTL 2 Deutschland und Juni Nummer 4 2007 AXN in Japan. Jetzt wisst ihr Bescheid.
Weiß ich, was du dafür gerade Juni gesagt?
Ja, also nur in Deutschland war es im Juli, sonst überall Juni und Großbritannien halt Februar und
Ach doch, auch. Juli, dann habe ich richtig gehört, ja, ne? Weil genau, es ist genau. Unglaublicherweise, ist es mal dasselbe Datum. Auch bei IMDb stand 10.07.2006. Ja,
trotz nicht SGA, also was ist denn da los? da wird es stimmen. Das funktioniert, Journalismus funktioniert ja so, wenn es zwei behaupten, stimmt es. Und wenn eine, dann weiß ich nicht. Nee, so funktioniert es nicht. Zur Quote, 0,85 Millionen, 6,1% Sendeanteil. Drehbuch Joseph Maluzzi, Paul Moody und Regie Kenneth J. Girotti.
Ja. Den hatten wir schon mal, der aber bis jetzt ein einziges Mal in Cold Lazarus, Staffel 1, Episode 6 war das letzte Mal. Das sind doch die einzigen zwei Sachen, die er hatte bei Stargate.
Warte, machen wir scrollen. Er war noch dabei, der taucht nämlich nachher nochmal auf im Regisseure, genau, in Eton müsste er noch mitgewirkt haben.
Also bei IMDb standen zwei.
Okay, dann ist es auf IMDb falsch. Girotti. Genau, Eton hat er auch gemacht. Da ist es dann nicht ganz.
Okay.
Ja. Nee, hatte ich mir auch gedacht, weil das ist bei IMDb dann falsch sein muss, weil es gibt halt ein 15-Minuten-Special, wo er halt über diese Rand-Caledonia-Folge redet und die hat er gedreht. Da kann man sich manchmal nicht so ganz auf die IMDb verlassen, aber auch auf bestimmte andere Seiten. Es liegt nicht an der IMDb. Das ist ja bei so vielen Daten immer so, dass da immer mal was runterfällt, wenn die Personen nur ganz wenig machen. Das ist dann manchmal so. Genau, die Macher haben wir gesagt. Ansonsten starten wir so, wie wir es gewohnt sind, in einem Korridor, ne Thomas? Also das ist ja bekannt eigentlich.
SG-1 läuft einen Korridor entlang, da haben wir typischen Kampfanzüge an. Ja, sehen so aus, als wären sie auf dem Weg in einen Einsatz. Ja, sie könnten auch zurückkommen. Und Mitchell hält so ein bisschen Smalltalk und sagt dann, ja, ne, bei mir ist das Glas immer halb voll. Ne, ist Optimist, ne, so von wegen, wir haben jetzt auch eine Prior-Plage eine Behandlung gefunden. Ne, und wir haben sie raus an die Planeten gegeben, die es brauchen. Und Tiak sagt, ja, hat jetzt auch länger nichts mehr von neuen Plagen gehört. Ja, Mitchell verbucht das auf jeden Fall als Erfolg. Und Daniel ist an der Stelle wohl ein bisschen so der Miesmacher, ne? Man sollte sich da irgendwie nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Na, und die Uri haben bestimmt auch andere Möglichkeiten, da irgendwie Furcht und Zerstörung in der Galaxie zu sehen. Das Team kommt im Gate Room an und ja, das Gate wird angewählt. Und ja, Mitchell führt die Unterhaltung von der hier, das sind ja auch die Bösen und hast du nicht gesehen. Man prüft nochmal ihre Waffen. Und ja, ne, also Daniel sagt ja, irgendwas ist doch im Busche, ne? Die Priore sind sogar, haben irgendwie ihre Rhetorik verschärft, irgendwas von Doomsday und When all shall witness the final battle between the light and darkness, also die Uri scheinen irgendwas Großes zu planen, um vermutlich dann die Antike auszurotten. Also es klingt auf jeden Fall, ne? Light und Darkness, sie sind die Darkness. Wobei, ja, aus ihrer Variante sind sie natürlich das Light. Mitchell vergleicht es dann aber so von wegen, das haben sie auch überhaupt Tyson und Holyfield, also den Link, der im Boxkampf gesagt hat, es gibt auf jeden Fall immer ein Rematch. Das Gate geht dann auf und man macht sich die Rampe hinauf und dann kommt aber Landry übers Intercom und sagt dann, hier, bitte mal anhalten und wendet sich dann an Harriman. Also die Kamera schwenkt, man sieht Landry neben Harriman da oben stehen. Und er sagt dann, mach den Schalters mal ab. Und zur SG-1 wendet er sich dann wieder hin und sagt so, na, Mission ist abgebrochen. Und Daniel, wieso? Und ja, Landry sagt dann, ihr werdet woanders gebraucht. Ne? Man guckt sich ein bisschen verwundert an. Es geht dann im Briefingraum weiter. SG-1 kommt da gerade dazu. Und Daniel, ja, was ist denn los hier, General? Und ja, das International Oversight Advisory Board möchte gerne die Gamma Site besuchen und das Pentagon möchte, dass SG-1 sie dorthin begleitet. Und ja, Tiak wundert sich ein bisschen darüber. Ja, Landry erklärt dann weiter, ne, dass das erste Mal, dass die Off-World gehen. Und der Präsident möchte auf jeden Fall sicher gehen, dass das Ganze ohne irgendwelche Zwischenfälle vonstatten geht und deshalb schickt man das Top-Team. Mitchell dann an der Stelle so von wegen, ey, Sir, ich möchte jetzt hier irgendwie nicht den Miesmacher spielen. Und Landry sagt dann, machen Sie das mal durchaus. Und wir sind auf Babysitting-Duty und ja, ne, Landry hat gesagt dann, ja, ist halt ganz, ganz wichtige Mission. Ne, das ist ja das IOA und ne, die haben ganz, ganz viel Einfluss auf das Stargate-Programm. Wie es läuft, wie es läuft, wie es finanziert wird. Ja, ihr solltet euch geehrt fühlen. Der SG-1 guckt sich ein bisschen skeptisch an. Landry weiß aber selber, dass das irgendwie Babysitting Duty ist, weil er sagt dann nämlich auch, ihr passt auf, dass sie um 10 im Bett sind und ne, erzählt ihnen doch eine gute Nachtgeschichte, bevor man sie dann irgendwie zudeckt und er geht dann lachend davon. Und ja, ne, mal SG-1 bleibt dann zurück. Wir bekommen die Opening Credits und gehen dann weiter zurück in den Gate Room. SG-1 ist da schon wieder in voller Montur und Landry kommt dann da rein und hat ein paar Business-Leute dabei, also alle mit Anzügen oder so. Ist wohl der französische, der britische, die chinesische und Vertreterin und Woolsey. Ja, ne, stellt sich unten an der Rampe auf und der, ich weiß gar nicht, was Chapman ist der, nee,
UK.
das ist der Englisch, das ist der UK-Typ. Wird gespielt von Andy Maton, einmal SGA, einmal Supernatural, insgesamt nur 40 Rollen. Der dann sagt, oh, das ist aber größer, als ich mir das vorgestellt hat. Und ja, ne. Woolsey stellt dann irgendwie vor, ne, Mr. Chapman, Mr. LaPierre, Miss Chen, ne, ich will hier mal unsere Eskorte vorstellen. Und dann, ne, das ist Lieutenant Cameron Mitchell, ne, Lieutenant Samantha Carter, Teal'c und da mischt sich die, was ist das, eine chinesische Abgesandtin ein und sagt dann, ja, und das ist Dr. Jackson, PhD in Archäologie, Anthropologie, Philologie und ne, der hat das Rätsel von aus der Stargates gelöst. Ne, sie hat wohl seine Arbeit verfolgt. Die gute Dame wird gespielt von Tamlyn Tomita, Kumiko in Karate Kid 2, einmal Babylon 5, einmal Time Tracks, einmal Highlander, einmal Mord ist ihr Hobby, einmal 7 Days, ein weiteres Mal taucht sie in derselben Rolle in SGA auf, fünfmal Eureka als Kim Tamiko Watanabe, sechsmal Man in the High Castle, ich habe mir aber nicht aufgeschrieben, in welcher Rolle. Picard hat sie sechsmal Commodore O gespielt. Die Dame war auch recht fleißig, 141 Rollen, der Rest ist, sagte mir aber nichts. Ne, alle gucken dann Daniel an. Daniel geht einen Schritt auf sie zu und kann das auch gleichzeitig auch machen. Ne? Also sagt dann, ach, Cheng Xiaoyi, ne, hier abgeschlossen, hier irgendwie Beijing Foreign Studies University, London School of Economics and Political Science, ne, former attaché to the Chinese Mission in the United States. Ja, er verbeugt sich dann vor ihr und Shen sagt dann auf Chinesisch zu ihm, wobei ich weiß gar nicht, warum. Sie noted it, hä? Ja, weil sie sagt, sein Mandarin wäre recht gut.
Naja,
Hat er das auf Chinesisch gesagt?
ja.
Ne, weil ich habe hier in
Ja.
meinem Transkript immer das Chinesische drunter stehen, wenn es Chinesisch ist.
Ach so.
Aber ja, keine Ahnung. Vermutlich hat er es doch auf Chinesisch gesagt. Sie sagt ihm
Ja,
nämlich so
ja.
von wegen, hey, dein Mandarin ist ganz gut. Daniel dann wieder weiter auf Chinesisch. Ne? Nicht so gut wie ihr Englisch. Und ja, sie bedankt sich, ne? Sollte wohl so sein. Und ja, sie hat wohl auch davon gehört, dass das hier ein Ersatz, also dass Mitchell der Ersatz ist, und fragt dann auch auf Chinesisch, deswegen, was hältst du denn von ihm? Und Daniel macht dann einen witzigen Kommentar und sagt dann, ne, wir beobachten ihn immer noch. Sie lacht daraufhin, er lacht, lächelt zurück. Und Mitchell sagt, ja, sehr, 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 sehr lustig. Und dann sagt er aber zu Daniel, auch in Mandarin, get lost, also ne, hör auf mit dem Bums. Und beide gucken sich verwundert an und Mitchell an. Und
Die Szene ist auch irgendwie, oder sorgte jedenfalls für reichlich Diskussion damals unter den Fans und stellte so die Frage, ne, kann der überhaupt Mandarin sprechen? Und Joseph Malozzi hat es dann mal erklärt für uns, dass er eben nur diesen einen Ausdruck auf Mandarin kennt und wenn Mandarin gesprochen wird, dann kann er das so reinwerfen und tun nach dem Motto, als hätte er alles verstanden. Und die Idee, dass eben Mitchell am Ende dieser Unterhaltung noch was auf Mandarin sagt, stammt dabei von Ben Browder selbst, der eben den Skriptentwurf damals las. Und die Produzenten versuchten dann auch noch einen Ausdruck zu finden, der nicht zu beleidigen ist, um eben dann Ärger mit der chinesischen Zensur, die es ja gibt, zu vermeiden, damit das Ding da auch ausgestrahlt oder nicht gekürzt oder wie auch immer werden muss. Das ist ja auch bei Kinofilmen so in China, dass da teilweise ganze Szenen unter die Wupper fallen, und dass natürlich dann auch das Gesamtwerk ein bisschen verfälscht, würde ich es mal neutral bezeichnen. Genau, das war nur mein Einwurf dazu.
genau, Harriman meldet sich von oben, Chevron 7 lockt und das Gate geht dann auf. Die ganzen Abgesandten, ne, also bis auf die, die es schon kennen, da gucken, ah, wie so ein Feuerwerk oder sowas. Und Carter sagt, naja, Gamma Site ist 24.000 Lichtjahre von uns entfernt, ne, aber wenn wir durch den Event Horizon gehen, ist das nur ein Step weiter. Und Mitchell sagt dann irgendwie zu Shen, irgendwie, ne, nach ihnen, ne, Frauen dürfen zuerst gehen. Chapman und LaPierre gehen auch die Rampe hoch. Chen ist aber irgendwie ein bisschen, also vermutlich meint das dann doch zu ihnen, weil sie ist die Letzte, die hochgeht. Ja, ne, und man geht dann durch, ne, und ja, Mitchell, Tialke und Daniel bleiben dann auch stehen. Wobei das auch irgendwie albern ist. Man möchte, dass sie sich wohlfühlen, dann ist es doch vielleicht vernünftig, auch vielleicht früher einen durchzugehen. Ich weiß es nicht. Na, also Gamma
Ja,
Site könnte
genau.
natürlich sicher sein, aber trotzdem. Ja, Woolsey kommt dann auch dazu und er sagt dann so von wegen, ja, ne, nur um ganz sicher zu gehen, ne, ich werde auf einem molekularen Level auseinandergenommen und dann auf der anderen Seite wieder zusammengebaut.
Er ist der Pille der Folge.
Genau, und Carter bestätigt das. Und wie sind die Chancen, dass das irgendwie, ne, nicht richtig passiert? Und sagt sie, sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und ja, unmöglich wäre ein Wort, was sie schon vor 9 Jahren abgeschafft hätte in ihrem Sprachgebrauch, ne, als sie das Stargate-Programm dem Stargate-Programm beigetreten ist. Woolsey nickt und geht dann langsam durch das Gate. Hier an der Stelle, also Carter folgt dann hier an der Stelle zwei Sachen. Einmal ist diese ganze Unterhaltung zwischen Carter und Woolsey natürlich eine Anspielung auf Star Trek, weil da gibt es ja diverse Leute, die, ne, wie du sagtest, Pille, ne, der
Korrekt,
Angst
ja,
hat, dass er sich
genau.
nicht richtig zusammengesetzt wird. Ne, andererseits natürlich auch auf Barclay, der auch Angst vorm Beamen hat, der auch diesen Transporterunfall hatte oder so. Ne, und er kennt das natürlich als Doktor alles. Außerdem, was mir bis jetzt noch nie aufgefallen ist, aber da die Kamera gut steht, sieht man, dass die Rampe irgendwie höher ist als der untere Rahmen des Gates. Das heißt, man ist irgendwie 10, 15 Zentimeter höher. Das heißt, wenn man durchtritt auf der Höhe, fällt man auf der anderen Seite 15
Das ist
Zentimeter
so, um
runter,
zu
weil
gucken,
das ja
ob die Leute
ebenerdig
wach
ist.
sind, weißt
Ja.
du? Ja.
Na, also eigentlich
Sehr schön.
doof gemacht. Wormhole Travel, Gamma Site. Wir sehen ein paar F302 ist ein Hangar. No, da geht es dann auch direkt innen weiter in einem Korridor.
Juhu! Immer diese schönen grauen Militärgebäude. Genau. Da ist Carter und ein Oberst. Oh, ich kann nicht sprechen. Ein Oberst. Oberst. Pearson, der eben da alle durchführt, ne? Die Delegierten des, warte, ich muss gucken, wie das immer heißt, IOA, IOA, wie auch immer, genau. Das ist ja dieses Komitee
IOA.
IOA, genau, was nur fünfmal vorkommt, und deshalb vergesse ich immer, wie die heißen. Ja, Carter meint auch, ne, der Planet, ne, wurde ausgewählt, ne, hat verschiedene Gründe, so ein bisschen dies, das, irgendwie eine radioaktive, einzigartige Ionosphäre, die es schwierig macht, sich aus der Umlaufbahn eben an die Oberfläche da zu verschließen. Und Chapman meint dann, ja, da kann er, also niemand kann hier das Stargate klauen. Und Carter meint, ja, man kann ja nicht vorsichtig genug sein heutzutage. Ne? Ist auch ein bisschen Anspielerei auf die letzten Episoden, beziehungsweise eine der letzten Episoden. Und Pearson meint, dass es eben hier ja, so 30 Wissenschaftler rund gibt, ne, die eben hier Projekte haben. Und die Gruppe umrundet dann so eine Ecke und dann kommen sie zum Labor. Da sind zwei Ärzte in weißen Kitteln am Werk. Einer sitzt da am PC, der zweite, Dr. Myers, ist vor so einer Eindämmungseinheit und einer Zwischenablage da. Das Kontingent betritt den Raum. Ich hätte fast Kontinent gesagt, aber so dick sind die nicht.
Und Pearson stellt Myers wird ja, gespielt. Den vor. Myers wird gespielt von Tony Alcalante, Alcata. Einmal 4400, einmal Smallville, einmal SGU, zweimal Supernatural, einmal Once Upon a Time, einmal Altered Carbon. 36 Mal hat er den Übersetzer in The Man in the High Castle, ich glaube, gesprochen. Die haben so eine Stimme aus dem Off. Insgesamt 90 Rollen.
Dann soll der halt was über seine Arbeit erzählen und meint, ja, ich studiere hier ein asexuelles, schnell sich reproduzierendes Insekt, ne, was wohl, oder was verantwortlich ist für die Verwüstung zahlreicher außerirdischer Pflanzen. Ja, so Weltraumkäfer, meint der Lapierre, ein bisschen flapsig. Und Myers, ja, also für die Zwecke meiner Forschung bezeichne ich das aber als R75, ne? Das klingt ja immer besser, als wenn du da einfach nur so ein Wort nimmst. Und diese Insekten haben sich hier wohl manifestiert, ne? Und kürzlich waren die Oris zu Besuch und danach gab es irgendwie, und das hat jetzt so eine Top-Analyse-Priorität wohl. Und wo sie nimmt auch an, dass es wohl kein bloßer Zufall ist, dass die nach den Oris dann irgendwie auftauchten. Ne? Das wäre ein bisschen kurios, wenn das nun einfach so random passiert. Und Myers, ja, nö, aber wir wissen, also die ersten Forschungen erwiesen eben, die haben wohl nicht so eine hohe Lebensdauer, dieses R75-Exemplare, und das ist herausfordernd für die, und die können aber ihren Lebenszyklus dann drastisch, konnten sie den erhöhen, indem sie eben Nahrung, ja, Phrasen halt da. Und Lapierre geht dann zum Schutzglas und schaut da mal die Käferchen an. Da sehen wir so zwei, drei Dutzend so schwarz stangenartigen Kreaturen in so einem Eindämmungsfeld. Ist es ja nicht, aber so ein Eindämmungseinheit-Ding. Es ist kein Eindämmungsfeld, wir sind nicht bei Star Trek. Warte, jetzt habe ich kurz mich verscrollt. Genau, sie bewegen sich immer so relativ langsam da hin und her, ne? Und Myers meint, sie ernähren sich eben und ja, sterben aber weniger Stunden, innerhalb von weniger Stunden, und sie verhungern und so. Und ja, drei Tage irgendwie. Und Lapierre tippt so auf ein Glas rum, dachte irgendwie erst der Meister, ja, lassen Sie das mal oder so. Also er tippt da so auf diesem Eindämmungsglas, wie auch immer man es nennt, rum. Und sagt auch. Genau. Lapierre lässt es dann mal, also der ist ein bisschen so flippig unterwegs, in Anführungszeichen, für so einen Anzugträger. Und Chapman meint, ja, ein bisschen lethargisch, ne? Myers signalisiert dann diesen Laborassistenten, dass er seinen Posten verlässt und den Lichtschalter umlegt. Der Raum wird dunkel. Und dann sieht man, die Käfer bewegen sich schneller und sind auch so, ja, Gefitschel ist zu gehören. Shen stellt fest oder sagt, sie sind nachtaktiv, und Myers sagt, nee, sind sie nicht. Das ist nur bei Tageslicht irgendwie. Sie bevorzugen einfach Dunkelheit und verbringen die meiste Zeit darin, unterirdisch sich irgendwie einzugraben und eben die Ernte zu, ne, fressen, indem sie da die Wurzeln und alles verzehren, und dann hast du halt keine Ernte. Und die haben auch einen Abwehrmechanismus, einen bestimmten, der wird studiert, und dann schiebt er so seine Hände nach links und nach rechts, und je nachdem, wo er die Hände hinschiebt, weichen die Käfer halt sichtlich aus. Also ihr habt die Folge gesehen, deshalb, wie soll ich das anders beschreiben? Und sie weichen den Händen praktisch aus, und Carter-Chef hält, so ja Echo-Ortung, ne? Und Myers, jawollo, eben wie Feinde, wenn sie Vögel erkennen, und das ist wohl der gleiche Mechanismus oder so, ja. Und Pearson meint, ja, super, super, dann lassen sie uns weitermachen. Also findet das nicht so spannend und will lieber andere Projekte hier unseren Leuten zeigen. Und aber Myers so, nö, ich bin doch nicht fertig, ne? Und der, ja, Pearson, ja, hier, also wir kommen auf ihre Idee zurück, nach dem Motto, ja, unser nächster halt ist Dr. Sommer, hätte ich fast gesagt, Dr. Schermer, das ist unser führender Botaniker, und ne, die setzen dann alles fort, und ja, Myers sieht da ein bisschen betröppelt aus. Wir gehen in den Korridor. Mitchell, Tiag und Daniel sind ein bisschen zügig unterwegs. Also hier steht, sie sind scheinbar der Torgruppe entkommen. Auch geil. Ja. Und Mitchell meint, ja, im Ernst, was machen wir hier überhaupt? Und ehrliche Antwort, naja, wir hier PR für Stargate-Programm. sagt Daniel. Und Mitchell meint, dass, ja, also heute begleiten sie ausländische Delegierte auf Offworld-Touren und morgen ruft uns irgendwie der Kongress für Supermarkteröffnung an. Auch gut, Daniel weiß, wie er sich fühlt, aber das ist eben das EOA und das Job, ne? Hier Stargate Command und sie müssen auch beruhigt werden und so und den, ja.
Im Englischen ist es noch mal ein Ticken lustiger, ne? Nicht nur Supermarkt-Openings. Im Englischen sagt er Tomorrow, it's Comic Book Conventions and Supermarket Openings. Also, ne?
Ah, sehr
Comic
gut,
Book
ja,
Conventions.
okay. Genau, ja, ich habe es mir übersetzt hier. Genau. Mitchell meint noch, Daniel Jackson, ja, das IOA ist nicht das Problem. Und Daniel, ja, okay, wenn wir hier mit der die chinesische Regierung beruhigen können und ja, Beruhigungsmittel und die stehen dann an der Ecke. Und Daniel, mal, kannst du ihnen nicht die Schuld geben? Ich meine, vor 3 Jahren haben wir versprochen, alle Technologien außerhalb der Welt zu teilen. Und Mitchell meint, ja, aber nur die nicht-militärischen und Daniel fügt an, ja, das war aber nicht der ursprüngliche Wortlaut des Abkommens, also ein bisschen klein. Ja, schauen Sie nicht, ich will nicht streiten und ja, belassen wir es dabei. Sie, ich habe recht, sagt Mitchell. Ja, Tier, was denkst du denn? Fragt Daniel mal, um sich da irgendwie einen Mitsprecher zu besorgen. Ich denke, ich hätte bei der Tour bleiben sollen. Also, vielleicht ist Daniel, Tier, der beste Diplomat. Einfach immer Indeed sagen und gut ist. Einfach immer allem zustimmen oder auch nicht Indeed. Ja, im Labor, Dr. Myers, gibt da. Kommt irgendwas am Rechner ein, sein Assistent Pullman betritt den Raum und ja, die Science Tour ist vorbei, sagt er. Ne, hier Dr. Tushiakis Magnetresonanzfeldstudie war wohl der Liebling. Oh. Kam mir auch gar nicht bekannt vor. Im Gegensatz zu manchen anderen, die hier rumlaufen. Genau, und Meyers so ein bisschen hämisch, ja, wie wunderbar von ihm, ne? Und der hat da so eine Gabel und einen Teller und schaufelt Essen in seinen Mund, ne? Und kehrt dann von der Arbeit zurück, während er kaut und Pullman fragt, was ist denn das? Und hier irgendwie irgendwas Fleisch oder so, ne? Irgendwas, weiß ich nicht, Schnitzel oder irgend sowas. Und Pullman meint ja Montag und was dagegen, wenn ich das mache, irgendwie, und ja, wir noch, Meyers, ja, nehmen Sie sich Zeit, ich werde noch ein paar Tests machen, also der Kollege dampft ab. Tja, Meyers schaut halt nicht vom Computer auf, während Pullman den Raum verlässt, seufzt ein bisschen, nimmt ein paar Blätter, ne, und steckt sie halt in diesen Behälter mit den Käfern und schaut da mal hin, ob da irgendwas passiert, und das ist null Interesse, ne, essen das nicht. Und nicht hungrig, ne, kehrt zum Computer zurück. Und das ist so eine, ich finde die Szene, also das konnte man schon ahnen, dass er dann das versucht, was er jetzt macht. Und dann nimmt er eben diesen Hackbraten und denkt, naja, vielleicht kann, ist das ja was für die. Stopft es da so rein und was, ihr könnt doch unmöglich irgendwie, ne, sowas essen wollen irgendwie. Und ja, aber die gehen dann irgendwie da ran und bewegen sich ganz schnell und ballen sich alle auf dieses Stück Hackbraten sozusagen. Also schon, ja, sieht sehr interessant aus. Auch diese Käfergeräusche sind da. Ja, wir sind im Essensraum, hätte ich jetzt gesagt. Oder sowas in der Art. Die Delegierten SG-1 sitzen da und Tialk hat da auch irgendwie. Das ist falsch übersetzt. Hier steht, Tialk hat, als Tialk einen Stapel Maishunde schnappt. Also er hat einfach so Maisdinger.
Ja, Corn Dogs halt.
Kondox, ja. Maishunde, das ist ja geil. Ja, die, wie heißt sie denn? Die Shen sitzt ein bisschen abseits und Daniel gesellt sich zu ihr, sie macht sich wohl schon Berichtsnotizen. Ja, ich bin nur mitten in meinem Jojo. Okay, freut mich, ne, wenn sie nichts zu tun haben. Also drängt sich da ein bisschen auf. Sie schiebt ihre Aktentasche zur Seite. Tut mir leid, ne, ich war, wenn sie mitten in was waren hier irgendwie und naja. Daniel meint dann, nun, glauben Sie es oder nicht? Und Shen meint, ja, sagen Sie mir, das SGC hatte wohl keine andere Wahl als ihr geheime Operation geheim zu halten, ne? Dass ich als Außenseiter hier für die arbeite und die immer das den Planeten retten und so ein bisschen Geplänkel und eigentlich wollte aber Daniel gar nicht so eine hochpolitische Diskussion führen, sondern eher Smalltalk-mäßig einsteigen mit, ne, der Hackbraten ist ziemlich gut, glauben Sie es oder nicht, ne? Gibt eine Pause und Shen meint, dass eben in den 3 Jahren, in denen eben China den Vertrag hier der Geld Alliance unterzeichnete, die Regierung große Fortschritte auf dem Gebiet der Militärtechnologie machte. Das hat aber wohl die USA kalt gelassen oder das Stargate-Programm. Und Daniel meint, na, ich hasse das zu sagen, aber solange das US-Militär die Show leitet, ist das genau die Art und Weise, wie die Nummer eben sein wird. Und Shen ist ein bisschen Ja, will auch ihre Muskeln spielen lassen. So, vielleicht ist es ja an der Zeit, das zu ändern. Und Daniel meint, aber das gibt da eigentlich keine Möglichkeit zu, dass das amerikanische Militär jemals die Kontrolle eben über das Geldprogramm aufgibt. Ne? Da gibt es ja auch wenig Anzeigen für. Das scheint man ja, vielleicht wird es keine Wahl in diese Angelegenheit haben. Und ja, sie starren sich dann an. Also ein bisschen eher ist das so eine feindliche Atmosphäre entstehen, die zuvor eher ein bisschen misstrauisch, neutral war. Aber durch diese Diskussion ist das vielleicht ein bisschen hochgekocht, die Thematik zwischen beiden Ländern. Ja, in einem Korridor, Myers schreitet da zum Labor, als Pullman ihn da überholt. Und na, was machen die Tests, fragt der Pullman. Und ja, ich wurde hier gerufen, um irgendwie Santiago bei einer Mehlwurmsituation zu helfen, meint Myers. Und ja, ich bin nicht so ein geduldiger Mann, ne? Betreten das Labor und Pullman blickt dann auf diese Eindämmungseinheit, ne? Und friert ein bisschen ein, weil es ist da alles voller Käfer, es ist richtig, und es sieht so aus, als ob praktisch dieses ganze Glas oder Sicherheitsglas, wie was auch immer das für ein Material ist, halt so aufspringt, ne? Weil überall sind so Risse und das sieht also nicht so gut aus. Die Käfer vermehren sich da richtig krass und dann irgendwann, ja, ist es auch so, dass es dann ne, passiert und die Käfer fluten den Boden richtig schnell und es gibt auch wieder dieses eklige Geräusch und dann gehen sie schnell zurück und drücken eben auf so einen Knopf, ne? Und dann gibt es so Biohazard-Schotten, die da irgendwie, und dann sieht man so einen Shot, wie die viele Käfer eingesaugt werden. Ne? Und dann denkt man jetzt, ja, das wird jetzt erstmal was gebracht haben. Sie warten kurz einen Moment, die Sirene weint, auch geil. Ja, und das irgendwann ist es dann wohl vorbei, dieses Quarantäneverfahren, ne? Und Pullman meint, ja, alles klar. Myers greift dann in diese Karte, ne? Und will die da wieder irgendwie Zugang haben und dann auf einmal ist ein Käfer auf seinem Arm und ne, schüttelt, zerquetscht ihn dann auch mit seinem Schuh. Ah, das blöde Ding hat mich gebissen und schnappt sich dann die Karte vom Pullman und nutzt sie, um die Tür zu öffnen. Und dann sieht man, das Labor ist logischerweise Menschen und auch Käfer leer. Ne? Also das sieht alles jetzt so aus, als ob das jetzt vielleicht höher gekocht wurde als gedacht und einfach so eine Situation. Dann noch eine kurze Szene im Korridor, wo eben Pearson für die Delegierten da und wo sieht das Gebäude und der Chapman hier, ja, ich muss sagen, Oberst, Umfang der Anlage hat schon meine Erwartungen übertroffen. Und der Pierre, ja, ganz bemerkenswert. Und Chen ist aber ein bisschen enttäuscht, ne? Sie hatte gehofft, diese Tür wäre ein bisschen gründlicher. Also, ja, und Pearson, ja, Gamma-Standort ist eine US-Regierung, ne? Und der Zugang hier zu einigen sensiblen Bereichen ist eben daher eingeschränkt. Ja, sie gehen weiter und dann sieht man den Dr. Myers ein bisschen unkundig durch den Korridor torkeln. Also da stimmt irgendwas nicht. Er stöhnt und hat auch offensichtlich Schmerzen, stolpert und sein Gewicht da irgendwie auf dem Tisch. Er schwitzt stark und Pearson tritt nach vorne und Arm ausgestreckt. Und Dr. Myers, geht's dir gut? Und dann Myers streckt die Hand aus zu Pearson, der ihn da stützt. Und ja, dann wird er aber bewusstlos und fällt auf den Boden und man schaut sich besorgt an, weil das ist jetzt nicht so ein Plan gewesen. Ja, und dann geht es auch schon weiter auf der Gamma-Seite erneut im Gate Room tatsächlich.
War es hier ein bisschen schnell? In der Szene, wo die Käfer eingesaugt worden sind, war ich mich persönlich ein bisschen gewundert. Also ein Biohazard-Labor sollte eigentlich auf eine andere Art und Weise gepurged werden, weil so ein Käfer könnte ja immer noch, was ich weiß, da oben in in dieser Containment Unit hocken oder sowas.
In der
Also
obersten
nur mit
Ecke so.
Unterdruck kriegst du.
Ja.
Ja, unter Druck kriegst du sowas nicht raus. Was wäre jetzt gewesen, hätten sie außer die Spinnen da drin gehabt, die hätten unter der Decke gehangen, da wäre überhaupt nichts passiert. Also eigentlich muss er hingehen und sowas mit entweder mit nicht mit Infrarot, mit harter Gammastrahlung, mit Ultraviolett, also wirklich harter ultravioletter Strahlung. Oder mit Feuerpurgen, also das mit dem Einsaugen ist so das Dümmste, was man. Dann könntest du auch mit dem Besen durchlaufen und alles weg. Also
Oder so
das macht.
Sprenkleranlage und dann kommt giftiges Zeug raus und dann wären es richtig krasse große Zombie-Käfer noch. Ja.
Ja, also nur ne, Gift wäre
Ja,
vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Wie dem auch sei. Also irgendwie Quark. Gamma Site Gate Room sind wir und zwar sind Mitchell, Carter und Pearson, die da mit Pullman sich unterhalten und Pullman berichtet, ja, hier R75 hat das Containment Field durchbrochen, ne, Disposal Protocol wurde initiiert, Dr. Myers ist gebissen worden, ist in die Infirmary geschickt worden und haben aber jetzt nichts gefunden, was irgendwie nur falsch und verkehrt mit ihm gewesen ist. Und Pearson, ja, wie haben die Käfer das denn geschafft? Und ja, Pullman meinte, Dr. Myers hat vermutet, dass sie hier irgendwie einen massiven Reproduktionscycle aktiviert haben, als man ihnen hier ein Stück von dem Hackbraten gegeben hat. Und Kater, das sind also sind alles Fresser und ja, Fleischfresser. Ne, sagt Pullman, also sie scheinen ihren Appetit für Pflanzen verloren zu haben. Ja, Woolsey kommt dann dazu und sagt dann, ja, hier, die Repräsentanten sind ein bisschen aufgeregt, ne, so von wegen, ich muss jetzt darauf bestehen, dass wir endlich zur Erde zurückgelassen werden, so wie es geplant war. Pearson sagt dann, tut mir leid, Mr. Woolsey, keiner geht irgendwo hin, die Base ist unter Lockdown und ja, bis wir irgendwie die den Grund für Dr. Myers Zustand finden können. Ja, man redet von ihm und schon wird er hineingerollt auf einer Liege. Wir sehen ein paar SF-Guards, die ihn da mit einer portablen Isolationskammer durch die Gegend schieben und dann Richtung Rampe. Das haben wir auch schon mal gesehen, als O'Neill hier die Ancients Disease hatte. Wo ist sie denn? Hey, wo geht er denn hin? Und Pearson dann, ja, ne, zurück zur Erde, ne, da wird er in Quarantäne gesteckt. Wobei ich mir dann auch denke, also was versteht der Typ unter Lockdown nicht? Ne, entweder habe ich einen Lockdown oder ich habe keinen Lockdown. Also
dazwischen gibt es eigentlich könnten, nichts. Ne?
Ja, ja, die könnten Fachpersonal vom SGC bekommen. Das wäre jetzt kein Problem. Ne? Die ziehen sich einen ABC-Schutzanzug an oder was auch immer. Ne, das wäre durchaus möglich, aber Quarantäne, da kommt keiner raus. Auch sowas nicht. Das ist totaler Quatsch. Sonst könntest du ja auch das IOA dann da irgendwie, was ich weiß, in solche Quarantäneanzüge stecken, dann durchschicken und dann werden die in der Krankenstation isoliert oder sowas. Ne? Aber ne, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wenn einer raus kann, kann auch mehr raus. Also das ist total Blödsinn. Und Woolsey kann das auch nicht so verstehen. Er kann zurückgehen und ja, sagt Pearson, redet sich so ein bisschen raus. Wir haben hier nicht die medizinischen Einrichtungen dafür. Ne, wenn er mir nicht zurückschicken, wird er wohl sterben. Ja, wohl sie unakzeptabel. Das Pentagon wird hier vom IOA hören und ne, ihr Name wird auf jeden Fall erwähnt, Colonel. Und dann dreht er sich um. In dem Moment bewegt sich aber Myers in seinem Sarg da, ne, öffnet seinen Mund und dann kommen haufenweise Käfer raus und die Guards haben irgendwie Schiss und lassen das Ding fallen. Das bricht natürlich. Ja, wir sehen, dass hunderte von Käfern Myers Körper verlassen und dann durch die Gegend marschieren. Carter und Mitchell ziehen direkt ihre Waffen und ja, okay, sagt Mitchell, ne, Fleischfresser, move. Und man macht sich auf die Socken. Wir sind in einem Korridor. Die Repräsentanten gehen Richtung Gate Room. Daniel und Tiag im Anschluss. Ja, sagt Lapierre, ne, das war wirklich ein Skandal. Mr. Woolsey hat uns doch versichert, dass wir hier durchaus gehen können. Und dann gibt es das typische Alarmsignal, rote Lampen, Hörner und hört ein bisschen Geballer. Und ja, dann kommen ihnen Mitchell, Carter und Woolsey entgegen. Und ja, hier auf, zurück zum Aufzug. Wir müssen nach oben. Und man dreht sich dann alles um. Chen will dann auch wissen, was ist denn los. Und ja, kleines Käferproblem, sagt Mitchell. Ne, du willst wohl nicht unbedingt hier bleiben. Und Woolsey zu Chen. Ich erkläre das alles noch, aber dann später. Wir sind in der Gamma-Site im Briefing-Room, der scheint was höher zu liegen. SG-1 und die Repräsentanten sitzen da. Wir hören immer noch das Warnsignal im Hintergrund. Und Woolsey, also man ist wohl mitten im Gespräch, was ist denn mit ihm passiert? Und Carter sagt, keine Ahnung, ne, vermutlich haben die Käfer irgendwie Eier in ihm gelegt, sind ausgebrütet und dann sind sie geschlüpft. Und ja, wir wissen ja, sie essen Fleisch. Und Woolsey, tut mir leid schon, dass ich irgendwie gefragt habe. Und Daniel sagt dann, ja, kann ja kein Zufall sein, das ist doch bestimmt hier irgendwie, also diese Käfer sind doch bestimmt irgendwie so ein Follow-up zum Virus durch die Priore. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, also weil gleich wird ja auch nochmal gesagt, dass man die irgendwo anders schon gefunden hatte. Ja, ne, sagt Jörg, und scheint irgendwie dazu designt worden zu sein, dass er irgendwie ihre Destructive Nature auf jeden Fall ausleben können. Ne? Und Carter stimmt denen mehr oder minder zu und sagt so, ne, wenn sie keine Crops mehr haben, also kein Getreide mehr haben, dann adaptieren sie und finden eine andere Food Source. Und dann die, ja, in dem Fall sogar uns. Wir hören Mitchell übers Radio. Nee, Quatsch, er ruft den Colonel Pearson an. Ne? Colonel, do you read? Und Woolsey versucht da irgendwie bei den Repräsentanten ein bisschen zu beruhigen, als das Licht dann beginnt zu flackern. Ne, hier Power Fluctuation, ihr müsst euch über nichts Gedanken machen und dann geht das Licht aus. Woolsey flucht dann ein bisschen. Man sieht das typische Emergency Lighting angehen. Er öffnet die Tür und draußen steht Pearson, der da gerade mit zwei SF-Guards um die Ecke kommt und man erkundigt sich nach der Situation. Sagt nicht gut, nicht gut. Wir haben tausende von Dingen waren in diesem Pott und sie haben einen meiner Männer getötet, bevor wir uns zurückgezogen haben. Und ihr habt den Gate-Room verloren und ja, wir müssen den auf jeden Fall zurück erobern. Mitchell stimmt den zu. Hier sind dann an Woolsey, hier so wegen meine Leute werden euch jetzt hier raus eskortieren an die Oberfläche, euch an eine sichere Location bringen. Na, so weit wie möglich von hier weg, bis die Situation eingedämmt worden ist. Und wo sie, hey, ich glaube nicht. Wir sind, hä? Na, also SG-1 wird uns hier raus eskortieren. Na, so von wegen, die sind doch dafür zuständig, dass hier die Delegation sicher ist. Mitchell, auch an Woolsey hier, du weißt schon, dass wir hier nicht wegkommen, wenn wir das Gate nicht wieder. Ja, ne, das Woolsey will davon aber nichts hören. So von wegen, hier, Colonel Pearson wird sich ja auch mit seinen Leuten um alles kümmern. Na, und ihr werdet uns jetzt zur Oberfläche begleiten, ihr werdet uns beschützen, na, so wie es die Befehle aus dem Pentagon vorgesehen haben. Ja, und Pearson seufzt und sagt dann, ja, na, okay, hier, dann bringt sie mal raus, sagt er dann zu Mitchell. Und dann geht SG-1 und die Delegation von dannen. Ja, wir sind draußen angekommen, na, ein SF-Guards führt da irgendwie an, durch die Gebäudeschluchten und holt sie, ne, entschuldige mich, und ist dann irgendwie bei Carter angekommen. So wegen, hier, wie wär's denn mit einem Jeep? Und Airman Walker, der Typ, der vorangegangen ist, wird gespielt von Jason McKinnon. Einmal Smallville, einmal Supernatural, einmal Fringe. 79 Rollen. Na, wir gehen zu einer unbemannten Research Station, ne, 10 Klicks von hier durch einen dichten Wald. Reicht dann Carter auch eine Karte. Und wo sie, ja, ist denn das alles wirklich nötig? Wir können doch jetzt einfach warten, bis Colonel Pearson sagt, alles in Ordnung. Und ja, nee, sagt Mitchell, ne, wir wurden dazu beordert, euch zu dieser Research Station zu bringen. Und dahin gehen wir auch. Ja, plötzlich hört man so ein bisschen so ein raschelndes Geräusch und Tier bleibt dann auch stehen und Daniel fällt das auf. Und ja, alle drehen sich dann um und hören dann und es wird immer lauter. Und was ist denn das, will Walker wissen? Oh, das sind die Käfer. Und ein anderer Airman spürt dann irgendwas unter seinen Füßen. Die Käfer kommen raus und überfallen ihn. Also sie wickeln ihn, also was heißt einwickeln? Sie fließen komplett über ihn, wickeln, ne, umschließen ihn und fressen ihn dann auf.
Die wollen doch nur
und
spielen,
es bleibt
Thomas. Das
nicht,
ist doch.
bleibt ja, ja, bleibt nicht viel zurück und die machen sich dann von Abend mit, ja, komm, move, move, move und ne, man läuft dann davon. Ja, ist ein ganzes Stück weit. Und dann sagt Mitchell irgendwann, hier von wegen anhalten, anhalten, anhalten. Ne. Man kommt dann wieder zu Atem. Ja, Chapman sagt dann, ja, wir können auf jeden Fall annehmen, dass die Käfer aus der Basis ausgebrochen sind. Wir können wohl annehmen, dass sie aus der Basis ausgebrochen sind. Ne. Und Carter vermutet, ja, Echolocation to hunt their prey, sagt sie dann. Ja, Ass, das scheint Daniels Lieblingsspruch der, ne, Chimins Ass. Und Lapierre, ja, wo können wir denn hingehen? Die bewegen sich ja unter dem Erdboden und Mitch schlägt vor, hier Rocky, ne, also Gebirgsterrain, ne, da ist der Stein unten drunter, da könnten die jetzt nicht lang. Ne, und der Walker schlägt vor, hier, da gibt's Höhlen, hier in die Richtung. Und man macht sich in Richtung Höhlen auf den Weg.
Walker führt die dann in die Höhle rein, und SG-1 steht halt praktisch am Höhleneingang. Die Waffen sind auf den Boden gerichtet, ein bisschen stille, und dann hört man dieses quietschkratzige, rumpelte Geräusch. Und Mitchell meint, sie kommen, und Carter hat irgendeine Idee. Und ja, sie sind sehr empfindlich auf Schall. Die konkussive Kraft unserer Waffen sollte ausreichen, um sie zurückzudrängen. Meint sie es ernst? Und ja, Mitchell dann da, und wo schießen wir denn jetzt hin? Und Carter meint, ja, feuert einfach auf den Boden, und wo sie und die anderen bedecken dann in der Höhle ihre Ohren. Kann sein, dass es da noch mal ein bisschen mehr schallt, dann könnte ich mir vorstellen. Ja, und man schießt dann halt einfach auf den Boden, ohne dass man da jetzt wirklich was sieht, sozusagen. Feuer wird dann beendet, und ja, der Käferfitzschel-Lärm hört auch auf. Also, das scheint jetzt fürs Erste irgendwas gebracht zu haben. Und ja, gehen wir weiter in die Höhle, meint Mitchell. Und ja, alles richtig, Leute, hört mal zu. Wir sind jetzt hier vom Fels umgeben. Da gibt es keine Möglichkeit, dass die Käfer sich hier reingraben. Wir haben den Eingang abgedeckt. Das ist alles hier, alles easy, ne? Also hier dieses. Sunny Boy, Militär, optimistische, alles wird gut. Woozy nickt, aber keiner der Delegierten sieht irgendwie so aus, als ob das ziehen würde. Mitchell kehrt zum Team zurück und Daniel stellt fest, ja, bis uns die Kugeln ausgehen, und Mitchell schaut ihn nur an. Ja. Und ja, das Team schaut dann aus der Höhle und wartet ein bisschen in Wartestellung, ob dann jetzt bald oder wann der nächste Angriff kommt. Wir nehmen die nächste Szene in Angriff im Briefing Room unseres heiß und innig geliebten SGCs. Ja.
Sekunde, einen Filmfehler haben wir ja in der
Oh,
ganzen Geschichte. Sie
okay.
haben mir gerade auf
Ja.
den Boden gefeuert. Man sieht dort aber keine Explosion. Also es ist wirklich nur reines CGI, aber man hat sich das gespart, da irgendwie Löcher in den Boden zu sprengen, wie man es halt sonst so vielleicht so kennt, ne? Dass man dann irgendwie kleine Sprengladungen da irgendwie verteilt. Also ne, sie haben auf den Boden geschossen, aber es gibt keine einzigen Löcher da drin.
Ja, wir sehen Walter Harriman, der am Rechner steht, irgendwas in eintippelt. Landry tritt besorgniserregend ein. Na, hast du was für mich? Und ja, Sir, wir konnten kein Videofeed zur Überwachungskameras des Gamma-Standortes im Gate Room. Ja, haben kein Bild. Ne? Hier steht Erwerb, deshalb irritiert mich das gerade. Aber ich habe es geschafft, eben die Bewegungssensoren, Telemetrie irgendwie da ranzukommen. Und Landry startet auf dem Bildschirm und diese Telemetrie wird gezeigt. Und da sehen wir eben diese ganzen Käfer, ich glaube in Orange war es so dargestellt, und es ist eine riesen Käferplage da in den Gate Room an den Wänden. Ein bisschen so wie unsere mechanischen Käfer nach dem Motto, das ist ja auch noch so ein Thema. Ja, Walter zoomt da rein und dann sehen wir ihn, die und Landry atmet laut genervt aus. Wir verlassen diese Szene. Nicht genervt, würde ich jetzt mal meinen. Im Lab, Landry schreitet ins Labor. Dr. Lee ist am Stissel und ja, haben sie was rausgefunden? Nun, ich habe gelernt, dass ich irgendwie immer noch Insekten auskriechen mag, oder ich mag keine Insekten, genau, alles, also er mag wohl keine Insekten, und dann erzählt es auch so eine Story, ne, alles begann, als ich Kind war, ne, meine Eltern mich zum Picknick nahmen, und dann kroch dieser Käfer und Lee geht da mit dem Finger auf der Brust und will irgendwas demonstrieren, stoppt dann, und Landry steht halt da und hat Besseres eigentlich zu tun, und Lee bekommt das mit, naja, vielleicht soll ich die Geschichte anders mal sagen. Ich bezweifle das, also Landry hat gar keine Lust, das überhaupt jemals zu hören. Naja, egal, er macht dann weiter, der Lee, und ja, nun, nach sorgfältiger Analyse der Telemetrie, die wir eben von diesem Gamma-Standort Gate Room bekamen, habe ich festgestellt, dass eben das der Schuldige ist, aber das haben wir doch schon gesehen eben, deshalb verstehe ich die Szene nicht. R75. Also man hat es vielleicht eben nicht so hochauflösend gesehen, also er vergrößert es dann nochmal irgendwie, und ja, da gibt es so eine Käferplage, aber das ist ja nichts Neues, weil wir das eben in der Szene gesehen haben, deshalb verwirrt mich das gerade. Er hat es jetzt halt noch mal hoch auf den Hinter gesehen und bestätigt, keine Ahnung. Ja. Genau, also es sind halt kleine, blöde Wesen, und ne, die wurden wohl möglicherweise als Waffe eingesetzt gegen diese Kassa-Ernte, hatten wir ja auch neulich, die von der Luciana Allianz ja als Droge da, ne, das produziert wird, und sind unersättlich, und auf mehreren Offworld-Standorten halt sind die aufgetaucht, und können sich auch zu Todes fressen, also wenn sie der Nahrung beraubt werden. Und ja, faszinierend, meint Landry. Ja, wie töten wir die? Lee fummelt dann einen Moment an so einer Erklärung, seine Erklärung zerzaust sich ein bisschen so, nun, angesichts der aktualisierten Daten, sollte ich in der Lage sein, da irgendwas zu erfinden? Und Landry, ja, sehr gut, gemäß Protokoll CR91 ist wohl so ein Militärprotokoll, jedenfalls im Stargate-Universum, haha, werden wir die Odyssey losschicken, um eine Ladung aus dem Orbit des Plane auf dem Planeten abzuwerfen. Und diese
Payload. Payload, sagt dein Englisch,
CR91. Das Toxin wird auch für Menschen tödlich sein. Ich meine, wir müssen sicherstellen, dass der Gamma-Stützpunkt evakuiert wird, bevor wir das halt da einsetzen. Und Landry, ja, das setzt aber voraus, dass überhaupt noch wer da ist, den man evakuieren könnte. Lee öffnet seinen Mund, will das sagen, und dann Landry guckt entschlossen, und dann sagt er nichts mehr. Und er stolpert aus dem Raum raus. Der Landry hat nämlich wirklich jetzt andere Sachen zu tun. Und wir stolpern in die nächste Szene auf der Gamma-Site. Und zwar ist es der Planet und es ist Nacht.
Interessanterweise hat ja Landry hier das auch den Prior-Käfer genannt. Also er ist sich ziemlich
Ja.
sicher, dass das von den Prioren kommt,
Ja,
obwohl,
genau.
was man so vorher gehört hat, eher, naja, wer weiß.
Ja. Also auf jeden Fall hat man, glaube ich, vorhin so auch unterschwellig gesagt, ja, das ist komisch, dass die immer dann ankamen, die Käfer, nachdem Prior irgendwo auf dem Planeten war. Also dass sie das zusammen haben, irgendwie besteht, ist nicht von der Hand zu weisen, aber wie genau der Zusammenhang dann ist, das weiß man jetzt vielleicht noch nicht konkret. Genau.
Ne, wobei sie ja auch gesagt haben, sie haben die Käfer auch anderweitig gefunden. Ne?
Ach so,
Also
okay,
so
ja.
ist das nun nicht. Und vor allen Dingen ist ja auch interessant, so von wegen, dass sie ja hier auch eine andere Theorie spinnen, nur da überall, wo Kassa gemacht ist. Ne? Also warum sollte der Prior jetzt irgendwas gegen Kassa haben? Die
Der ist von der
Leute, ja, ich weiß
DEA,
nicht.
der amerikanischen Drogen, wie heißt das? Antidrogen.
Ja.
Jetzt ist es Nacht geworden. Man hört so irgendwie so Vogelstoß, Büsche außerhalb der Höhle, rauscht so ein bisschen. Der Walker ist ja einer der beiden Soldaten, hockt da, hält wohl Wache. Daniel ist auch da, setzt sich zur Shen und getrennt von den anderen wieder, ein bisschen das separiert. Ja, Shen, ein bisschen so verarbeitet die Nummer jetzt, ne? Ich hatte schon die Befürchtung, mein Bericht würde zu langweilig, ne? Und ja, da verlieren wir ein paar Punkte wohl hierfür oder einige Punkte für diesen Vorfall. Jetzt meint Daniel, will ja ein bisschen vorführen, finde ich nicht unklug. Und Shen meint aber ja, um ehrlich zu sein, das Ding ist eine reine Formsache. Letztlich hat sie wohl keinen Einfluss auf die Aktion oder den Plan meiner Regierung in Bezug zum Stargate-Programm. Ja, und was sollten wir denn jetzt erwarten? Dr. Jackson und Daniel lächelt. Daniel, nennen Sie mich Daniel. Okay, Daniel, vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt, dieses Gespräch zu führen. Was wäre denn eine gute Zeit? Also, er bleibt da eisern dran. Also, vielleicht, wenn wir alle auf der Erde sind und uns keine Sorgen machen, von irgendwelchen außerirdischen Insekten lebendig gefressen zu werden. Daniel führt weiter aus. Ne, schauen Sie, ich verstehe, dass Ihre Regierung Probleme mit dem Stargate-Command hat, aber Sie können auch die Leistungen oder bedeutende Leistungen nicht leugnen. Da hat er damit nichts zu tun und sie schaut ihn scharf an und Daniel, ja, dann, ja, also sie dann weiter. Ja, Daniel, lassen Sie mich mal eine Frage stellen hier. Wenn vor 9 Jahren mein Land und nicht das US-Militär es gewesen wäre, das Ihnen die Möglichkeit geboten habe, wie auch immer, zu den Sternen zu reisen, hätte es dann einen Unterschied für Sie gemacht, ne? Oder hätten Sie das abgelehnt oder wie oder was jetzt, ne? Hier mal, zack. Und nein, natürlich nicht, solange die Prioritäten eben außerhalb der Welt blieben, die die Erde nützen könnte. Ne? Und da hätte ich auch das Angebot aus China dann angenommen. Und Shen will es gleich festmachen. Ja, dann halte ich das mal, vielleicht halte, ne? Dann lassen Sie es uns festmachen für eines Tages vielleicht. Und Daniel blinzelt langsam und ist ein bisschen verwirrt, weil jetzt sie so mehr am diplomatischen Drücker ist. Ja, also Höhleneingang sozusagen. Ne? Mitchell macht sich da auf den Weg mit der Fackelschein und will gucken, was mit dem Walker ist, da alles easy und ja, alles gut, ne? Und Mitchell tritt dann aus der Höhle, leuchtet der Taschenlampe in die Bäume rein, aktiviert sein Radio. Colonel Pearson, kommen Sie rein und kommen Sie mal hier und keine Antwort, ne? Achso, sorry, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich habe vorhin unterschlagen, dass der eine, das war das hier schon, das bei dem, was am Nacken krabbelt und der so ein bisschen so eine Miniszene, oder habe ich das jetzt, oder kommt das noch? Kann sein, dass ich. Da bin ich mir jetzt unsicher gerade.
Da, wo
Genau.
es sich am Nacken kratzt, ist
Ja.
da, wo der Käfer reinfällt, ja.
Achso, genau. Das hatte ich nämlich, ich glaube, ich habe es überlesen oder aus irgendeinem Grund, aber ich habe ja die Folge gesehen, deshalb wundere ich mich gerade. Ja. Genau, und ja, kommen sie und keine Antwort und dann, komisch, ne? Und Gamma-Side, ne, gibt es da nichts und ja, es ist ein schlechtes Zeichen und ja. Mitchell Radwalker, sind sie okay? Ja, mir geht's gut, ne? Und dann rasselt was und. Ja, ach ja, genau, jetzt kommt es, sorry. Ja, da war ich wieder voreilig, aber manchmal verschluckt so ein Dokument auch Dinge, deshalb sage ich es lieber, ne, bevor es ganz untergeht. Ja, jetzt ist es immer noch die Höhlenszenario. Es ist morgen geworden. Mitchell will ja irgendwas so frühstücksmäßig, so ein Riegel, ne, ist es, glaube ich, oder guckt da die Situation. Die Delegierten hören irgendwie zu. Und Daniel meint, ja, wir haben jetzt vom Gamma-Standort nichts gehört, seit wir gegangen sind. Ich fürchte, da müssen wir doch das Schlimmste annehmen und dementsprechend irgendwas planen. Ja, ich denke mir das Gleiche, meint Mitchell und hier sage aus, in bestimmter Zeit können wir hier nicht bleiben, sonst wird diese Position überrannt, hat er ja auch recht. Und Mitchell stellt fest, wir müssen hier so weit wie möglich weg. Ich verschlucke Worte. Ja, Carter meint nun angesichts der Tatsache dieses Fehlers, ne, also ich finde es zweifelhaft, als dass wir jetzt hier zu Fuß irgendwie das dem entkommen können, so würde ich jetzt mal sagen. Und Tirk meint, ja, wir müssen mit der F302 zurückkehren, aber da passen ja auch nicht alle rein, das ist alles ein bisschen wirr.
Was auch ein bisschen komisch ist, weil Tirk hier sagt es auf dem Weg, ne, also diese Position wird überrannt werden. Was erwarten Sie, dass die Käfer dann den ganzen Planeten bevölkern? Also so den ganzen Boden bedecken oder was? Also sie sind in einer gebirgigen Gegend, die Käfer kommen dann so nicht hin unterirdisch. Na, wir wissen, dass sie aber Tageslicht nicht mögen. Das heißt, die
vielleicht bleiben Munition besorgen, wäre
wie auch sollten eine die da eigentlich.
Also, weiß ich nicht.
Wie sollten die da eigentlich hinkommen? Also daran guckst die Folge sowieso. Ja. Also, ne?
Gebirge ist ja eigentlich tabu. Also eigentlich könnten sie auch gar nicht so in die Nähe kommen, weil da ja auch schon felsig ist. Also ist ein bisschen.
Ja, sie könnten über den Felsen laufen, ne? Das ist es ja machen. Nicht.
Ne? Und dann auch, von unten runter, nachts, von oben runterfallen.
Das, ja, na, okay. Sie wissen halt aber nicht, dass da sichtbar, irgendwer genau. ist.
Dann wären sie sichtbar und dann wäre das nicht mehr dieses Trope, dass sie sich aus dem Erden nach oben graben. Das stimmt, das ist hier ein bisschen nicht konsequent gemacht, wie man es von Sci-Fi-Serien so kennt halt. Ne? Genau, also Tiak hat den Plan, ja, F-302, easy peasy. Mitchell nickt, aber wohl zustimmend, aber ein bisschen nachdenklich. Daniel läuft in die Höhle und meint, er ist weg. Ermin Walker ist weg. Ich ging nochmal nach vorne und er ist nicht mehr da gewesen. Chapman dann, ja, vielleicht ist er gerade rausgetreten, um eben Pipi zu machen, was weiß ich. Mitchell und Tiak sammeln dann ihre Waffen auf, gehen zur Vorderseite der Höhle und Daniel hat eine Taschenlampe. Und ach, wir kommen wieder, meint Mitchell. Carter bleibt dann bei den verängstigten Zivilisten zurück und dann geht's im Wald der Gamma Site weiter, wo eben die große oder kleine Suche beginnt. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Mitchell führt Tiak und Daniel durch die Gegend und dann übers Radio versucht das auch nochmal zu, ne, also hier irgendwie Walker zu erreichen und sagt dann, ja, hier, Walker, na, aber es passiert nichts. Ja, man trennt sich so ein bisschen, ne, auf Handzeichen hin und ja, ne, so wegen Mitchell kommt dann irgendwann an ein Flussbett an, ne, Daniel ist durch irgendwelche Büsche am Stapfen und ruft dann über Radio, so wegen, ich glaube, ich habe was, Mitchell meldet sich zurück, dass er denn jetzt antraben würde. Tiak kommt dann auch dahin. Und ja, Daniel hat Walker gefunden, der am Ufer liegt. Man geht dann dahin. Und ja, aber wir sind zu spät und Mitchell seufzt. Ne, Mitchell kniet dann trotzdem neben ihn hin, berührt ihn auf der Brust. Und ja, Walker bewegt sich ein bisschen und Mitchell dann auch direkt aufgeregt. Oh, so fing, oh, take it easy. Und dann dreht er irgendwie den Kopf und ja, dann plötzlich vibriert der ganze Körper und es kommen dann hunderte von Käfern aus Walkers Uniform, die dann in alle Himmelsrichtungen abschwirren. Ne, die drei Jungs ziehen ihre Waffen und Mitchell dann so wie, ja, hier, hold, don't move. Keine Ahnung. Und dann verschwinden die Käfer auch im Boden. Also das ist auch so ein bisschen merkwürdig. Hat jetzt Mitchell erwartet, dass die Käfer nur die Vibrationen merken und nicht, wenn da jetzt jemand steht? Ich weiß nicht. Die jagen ja auch so. Also ne, der, ja, ja, genau. das Käferding, was den Doktor angesprungen hat, hier Walker in den Nacken gefallen ist oder so, das hat ja nichts mit Vibrationen oder sowas zu tun. Also irgendwie merkwürdig, was sie erwartet haben, was Mitchell, also Mitchell wollte sich ja nicht fressen lassen. Na, also
zum Fressen gern, ja.
Ja, Mitchell befiehlt dann auf jeden Fall hier, Jackson zurück zur Höhle, ne, Tiak und Carter, erzählt Carter, dass Tiak und ich Richtung 302 gehen und ja, wo wollt ihr die denn landen? Und ja, keine Ahnung, erstmal Luftaufwachung, wir werden schon irgendeinen Ort finden, dann werden wir zurückkommen, jeden dann da reinladen und hin und her schiffern und zu einer sicheren Location bringen. Und ja, wo könnte das denn sein? Und Mitchell, ja, far, far away from here. Daniel wünscht ihnen good luck und er bewegt sich dann vorsichtig, ne, immer ganz langsam einen Schritt vor den anderen, wieder zurück Richtung Höhle. Tiak und guckt nochmal auf Walkers Body und dann macht sich Mitchell und Tiak Richtung Gamma Site auf. Ja, auf dem Weg fragt Mitchell dann Tiak, so wegen, hier lass mich dich was fragen, hier so wegen in all den Jahren, die du die Go-Old bekämpft hast. Ja, ne, so von wegen hast du irgendwie mal das Ganze von, ne, also irgendwie mal von außen beobachtet und sagst so von wegen, irgendwann werden wir kein Glück mehr haben, ne, irgendwann werden wir so richtig in den Arsch getreten bekommen. Und die haben so, nö, nicht wirklich, nicht ein einziges Mal, so von wegen, ihr wart doch haufenweise, also eins zu was auch immer, ne, in Unterzahl, ne, so von wegen, die Technologie der Gur-Ult war auch viel, viel besser, mehr Firepower und, ja, sagt Tiak, wir hatten aber was viel Besseres. Und was denn? Ein just cause, sagt er. Ne, ich hatte auf jeden Fall keinen Zweifel, dass die Goa'uld besiegt werden. Vielleicht nicht zu meiner Lebzeit, aber irgendwann werden sie gefallen und dasselbe Schicksal wird doch auch den Uri, wird dann auch die Uri erwarten. Und ach, du bist ja auch, ne, das was, was ich an dir mag, du bist immer so positiv und ja, ne, hast bestimmt auch schon, bist auch schon irgendwie gedanklich bestimmt weiter als diese Bug-Situation und vermutlich denkst du sogar schon daran, welchen Film wir morgen Abend gucken und Tia sagt, ja, hier Old School und Mitchell in Response, My Boy Blue, also mir sagt beides nichts und ja, dann wird aber diese leichte Unterhaltung an der Stelle unterbrochen. Man hört nämlich eine große Explosion und der Boden bebt und selbst in der Höhle fühlt man das. Obwohl sie fragt nämlich, was war denn das? Und Carter geht zurück zum Eingang. Hier warten sie da. Sie geht raus, hebt ihr Funke und fragt danach, hier Cameron, was ist denn hier passiert? Mitchell meldet sich. Sagt dann, uns geht's gut, Carter. Mittlerweile sind sie in so einer kleinen Anhöhe angekommen und gucken dann ins Tal hinab. Und Daniel mischt sich dann auch ein. Hier, was übers Radio, so wegen, was denn passiert? Self-Destruct wohl. Ne, man sieht dann da unten die ganze Basis in Trümmern. Gamma Site ist gone, sagt Mitchell. Wir sehen halt ein bisschen Rauch, der da noch aufsteigt. Einer der Türme steht da so halbwegs noch. Die Hangars sind auf jeden Fall zerstört. Carter und Daniel sind nicht sonderlich begeistert. Kurze Miniszene. Wir sehen, dass Daniel vor der Höhle sitzt und wohl Wache schiebt. Chapman unterhält sich dann derweil in der Höhle mit Carter und den anderen IOAs. Und Chapman will dann wissen, wie konnte denn hier die Selbstzerstörung aktiviert werden. Carter vermutet, dass die Käfer dann ins System eingedrungen sind und Lapierre brüllt schon so wegen, was macht denn das für einen Unterschied? Die Basis ist zerstört und Woolsey versucht ihn ein bisschen zu beruhigen. Als Woolsey darüber geht, das fällt einem natürlich so nicht auf. Hier müsste es natürlich als Synchrogeräusch zu der Bewegung Schuhe auf Stein hören, wenn man das überhaupt hören sollte, aber man hört hier Schuhe auf Holz. Also auf
Absoluter
einem Holzboden.
Skandal.
Die haben
Thomas, wir drehen das Ding neu.
Der Geräuschemacher hat hier gepennt. Und Lapierre, ne, ich will mich nicht beruhigen. So von wegen, wären wir dann abgedampft, als wir geplant waren. So von wegen, und Carter, jeps, pss, pss. Oh, hier, erzählt mir nicht, was ich tun sollte. Warum sollte ich auf dich hören? Ne? Warum sollte irgendjemand auf euch hören? Carter sagt dann leise, aber bestimmt, so von wegen, du alarmierst die Käfer. Und ja. Lapierre hält direkt die Klappe, setzt sich dann auch hin und Woolsey nimmt Carter an Seite. Hier, ich muss mal kurz mit dir reden. Und ja, du willst uns zwar helfen, ich verstehe das schon, aber ne, du bist ein bisschen unsensibel. Und ne, die Leute wollen hier ein bisschen Zuspruch, ne? Irgendwie ein paar nette Worte, die sie merken lassen, dass es ihnen gut geht oder dass alles gut wird oder sowas. Und Carter dann, Mr. Woolsey, ne? So von wegen, wenn ich hier die Zeitreisemöglichkeiten hätte, die ich ja schon ein paar Mal hatte, wäre ich auf jeden Fall, hätten wir die Basis ne, so wie geplant verlassen. Ne, aber in Realität, in dieser Zeit sind wir hier gefangen. Gefangen in dieser Höhle, umgeben von räuberischen Insekten und mit keiner Möglichkeit zum Stargate zu kommen. Ne, tut mir leid. Ich habe hier irgendwie Probleme damit, irgendwie Pep-Talk zu machen. Ne? Und ja, okay, sehe ich schon. Und ja, ne? Konnte ja auch keiner ahnen, dass hier diese Routine-Geschichte in so einem Desaster endet. Und ja, die Ramifications, also die Auswirkungen auf Stargate Command, werden enorm sein. Ja, unser Leben zu retten, könnte ein bisschen was von dem Schaden abwenden. Carter sagt, ja, werde ich im Hinterkopf behalten. Und Woolsey dreht sich dann um zu den anderen Delegierten und sagt, ja, hier, sie sagt, es wird uns allen gut gehen, das wird alles glatt gehen. Kein Problem, okidoki, ne? Und dann wechseln wir zurück zur Gamma-Site.
Genau, Mitchell und Tier bahnen sich da den Weg durchs Laub. Und Mitchell meint, ja, ich sag dir, wird Zeit, dass du deinen eigenen Platz bekommst zu Tier. Oder eigene Wohnung, das ist falsch übersetzt, weil ich weiß, das war der Dialog mit der Wohnung. Ja, hatte ich letztes Jahr probiert. Ihr erinnert euch ja an die Folge noch mit der Frau da, wollte auch eine eigene Wohnung haben, hat alles nicht, lief alles nicht so gut, ne? Und Michael, ja, hier wurde Mord vorgeworfen, ich weiß, ne? Das ist immer wird immer so oft, finde ich, rausgeklammert dieses Jahr. Ich kenne diese Berichte, als ob der wirklich wer liest alle Berichte irgendwie von, aber gut, er ist da kein Uni, sondern er liest wirklich alle Berichte anscheinend. Nicht entmutigen lassen. Ne? Als ich das erste Mal ausgezogen bin, wohnte ich neben dem Typen, sagt Michel, der die ganze Nacht Schlagzeug übte. Wenn wir zurück sind, finde ich eine eigene Wohnung für dich. Da bleiben wir vielleicht mal dran, müssen wir mal drauf achten, ob da hingehend was passiert. Und Tiag meint, nee, ist nicht nötig. Und ja, wofür sind denn Freunde da? Und Tiag meint weiter, ja, weil du zugehört hast, obwohl man dir nicht sagt, dass es nötig ist. Und dann kreult es ein bisschen in der Erde rum. Tiag streckt die Faust hoch nach dem Motto, da bleiben sie mal stehen alle. Das Zirpel, Ziepen der Käfer wird lauter. Die Erde beginnt auch sich zu ja, bewegen, zu wackeln. Mitchell zieht die Waffe. Ja, der Insektenschwelle, Schwarm kommt da irgendwie anscheinend vorbei. Man ist dann mal schweigsam. In der Käferkarte tritt raus, will sich Daniel anschließen. Und was zum Teufel ist denn mit ihnen? Mitchell und Tiag schauen sich vor sich um und Mitchell hebt so langsam so einen Fuß hoch und will sie ganz langsam wegschleichen. Nach dem Motto, dann kehrt aber dieses käferkrollige Geräusch zurück. Und Daniel so über die Funke, wo seid denn ihr? Und Mitchell so, ja, hier bitte, wie sagt man, Ruhe einfordern. Wie heißt denn das hier? Keine Ahnung, Funkstille oder so. Ja, man hört dann die Insekten weiter, die Käfer. Und Carter und Daniel tauschen so Blicke aus. Und Mitchell starrt weiter auf dem Boden, alles ruhig wohl. Und Mitchell meint dann, ja, ich denke, wir sollten jetzt gehen. Und ja, er macht dann den Move, will weggehen und vielleicht packt ihn kurz am Arm. Ne? Aber hier, vielleicht sollten wir unnötige Gespräche auf ein Minimum beschränken. Ich glaube, Tiag hat einfach keinen Bock, über diese Wohnungsnummer zu reden, so wirkt es. Okay, versuchen wir. Und dann entfernt man sich von der Lichtung. Ja, in Landrys Office auf der Erde im SGC. Der studiert die Sternkarte und runzelt die Stirn und Walter klopft mal an die Tür an. Es fand wohl statt. Eine Unterraumübertragung? Egal. Eine Weltraumübertragung von der Odyssey. ETA in 5 Stunden. Ach, Subspace. Ah, okay, deshalb haben Unterraum, das klingt ja. In 5 Stunden sind die dann wohl dabei und Landry seufzt und geht zum Schreibtisch. Denn das Pentagon hat angerufen und klingelt gerade durch. Und er bedankt sich, ne? Und Walter zieht sich zurück und Landry meldet sich dann am Telefon auf der Gamma-Seite immer wieder in der Cave, wo Woolsey den Lapier immer noch beruhigt, hier Hand auf die Schulter. Dies, das Ananas. Carter beobachtet das in einem Moment. Und Schritte nähern sich und es ist Tiag und Daniel. Juhu, sie leben. Ja, hallo, also Plan B ist gestorben. Und was macht man jetzt, meint Chapman? Wenn das Tor beerdigt ist, da können sie doch kein Rettungsteam schicken. Und Michel antizipiert hat, ne? Das heißt, sie schicken dann wohl die Odyssee. In der Tat ist es wahrscheinlich, ist es schon auf dem Weg her. Also müssen wir uns nur noch zurücklehnen und entspannen. Alles wird in Ordnung sein. Ja, Michel setzt sich auf den Felsen und faltet seine Arme über die Brust und Carter theoretisch. Und alle schauen sie an. Oh nee, was denn jetzt? Theoretisch? Ja, theoretisch. Die Odyssey könnte kommen und uns von der Oberfläche beamen. Und Woolsey so, aber. Und Shen kommt da auch mal ran. Was ist denn hier los? Und naja, schaut mal, es tut mir leid, aber ich habe keinen Sinn, da jetzt hier drum rumzureden oder so. Wenn das Stargate-Command in der Annahme eben arbeitete, dass hier diese Basis verloren ging, würden sie eben dieses berühmte Protokoll CR91 ausführen. Und Mitchell reibt sich die Augen. Und Shen fragt, was ist das denn? Und Carter führt das aus, ne, dass eben die Odyssey im Orbit dann was abwirft, ne, wahrscheinlich ein Neurotoxin, das eben diese R75 auslöschen wird. Und ja, das wäre eben so dann die einzige Sache, die da passieren würde. Aber sie werden uns doch zuerst hier rausbeamen, meint Daniel. Ja, und Carter meint, nee, aber das klappt nicht wegen der Atmosphäre, die Sender, ne, das haben wir ja vorhin, wurde es minimal erwähnt, irgendwie radioaktive Strahlung in der Atmosphäre, irgendwas war da, ne.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist aber auch totaler Quark. Also warum sollte das Asgard-Sensorum beeinträchtigen? Also völliger
Das ist
Quatsch.
stimmt, das ist eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Oder, ja, gut, was ich mir eine Vorstellung. Also, es ist jetzt sehr konstruiert von mir, ich gebe zu, aber was einzig, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es so ein Protokoll gibt in der Beam-Technologie, sorry, dass praktisch man die da nicht durchbeamt, weil diese Radioaktivität, dass das irgendwie schädlich ist, aber das kann man ja rausfiltern oder keine Ahnung. Ja, aber auch Quatsch. Ist konstruiert von mir.
Was natürlich auch totaler Blödsinn ist, weil Carter sagt, unsere Transmitter funktionieren hier nicht wegen den Interferenzen in der Atmosphäre. Also wenn also Radiotransmitter nicht funktionieren, wieso funktionieren dann die Funkgeräte?
Das
Also
ist
macht keinen Sinn.
plotbedingte Funken, ja. Das stimmt, das ist sehr merkwürdig. Und Daniel fragt jetzt danach, ob man das uns orten könnte, so lebenszeichenmäßig, wie man es so kennt, ne? Und Carter meint, na, da sich diese Insekten aber besorgniserregend vermehren und wir da von denen völlig umzingelt sind, kann die Odyssee unsere individuellen Signale in einem Meer aus Lebenszeichen nicht empfangen. Und Lapierre steht dann auf, dem reicht es, oh mein Gott! Und Chen meint ja, was sie sagen, ist, dass wir auf diese Weise eben nicht rauskommen, sondern dass sie uns da halt mit Giftgas töten werden. Und Carter, ja, sie haben keine Möglichkeit zu wissen, dass wir noch hier sind. Und Lapierre meint, naja, dann werden wir hier sterben, ne? 25.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Michel dann, relaxen mal, hey. Ne, sind erstmal sind es 24.000 Lichtjahre und Lapierre schaut dann angewidert weg. Und Michel fragt, ja, wie ist jetzt die ETA, ne, die erwartete Zeit, wie es die Odyssey eintrifft? Aber das kann Carter logischerweise nur schätzen, weil sie nicht weiß, wie dann und wann Funksprüche von A nach B gesendet wurden, ne, vom Kammerstandort. Die kann man nur raten, sagt sie, ne, hier, je nachdem, wann sie den Kontakt verloren, ne, dann innerhalb von weniger Stunden, dann gibt es eine Pause, ne, und dann, ja, also müssen wir einen Weg finden, mein Tier, die Odyssee zu kontaktieren, ne, das ist logisch, um die Crew wissen zu lassen, dass es uns noch gibt. Tja, Mitchell meint, ja, nun, die einzige Kommen-Möglichkeit war eben das mit dem Schiff, das war die Gamma-Basis und die ist jetzt ausgefallen, und Daniel, na, Moment mal, ja, wir haben doch noch, da gab es doch noch diese Forschungsstation. Und die muss auch über eine Kommunikationsanlage irgendwie verfügen, ne? Mit Daten an der Gamma-Station, dass sie die da auch Daten hinsendet und so. Und Tirk meint ja, aber kann sie auch das Schiff praktisch im Orbit erreichen? Also ist es so stark, wie auch immer. Ne? Und Carter, ja, wenn ich was Zeit hätte, ne, könnte ich daran arbeiten. Also klassischer Carter-Satz. Und wo sie meint, da müssen wir doch da jetzt hin. Und Mitchell, jawollo, jawollo, jawollo. Aber das sind irgendwie 5 Miles of Forest and Rule Lotter Bugs. Also das hat sie hier bei mir nicht übersetzt. Ja, und Carter, Daniel. Leckengrimmig. Okay. Mach. Nein, also sie gucken halt grimmig, und die Delegierten sie gucken auch. Und naja, wir gehen auf jeden Fall jetzt in den Wald. Relativ schnell, ne? Zügig Richtung Forschungsstation. Man hält sich dann so bei der Baumgrenze da irgendwie ein bisschen. Der Lapierre wirkt ein bisschen schlapp und macht so Pause und Mensch, ja, keep moving. Und der, ich kann nicht mehr. Und Carter und Daniel, auch und ja, wir sind gleich da, mein Kater. Und der Lapierre ist völlig genervt. Ja, hören Sie auf, das habe ich schon nach einer halben Stunde gesagt. Wann sehen wir da? Ich will ein Eis, mir wird schlecht. Und Kater ist frustriert und meint noch mit zusammengebissenen Zähnen: Ja, die Übertragung, die wir senden, ermöglicht es der Odyssey, unsere Position genau zu triangulieren, ne, unsere individuellen Lebenszeichen zu erfassen. Wenn, da müssen wir halt im Zielgebiet dafür sein. Und der Lapierre setzt sich dann am Fels auf: Wir sind schon seit Stunden unterwegs. Und Mitchell so, hey, wir haben hier keine Zeit rumzusitzen. Und wo sie legt dann den Arm um Lapierres Schulter, also da bahnt sich eine Bromance irgendwie an, habe ich ja gesagt, das Gefühl. Naja, und wir sind uns doch jetzt einig. Und Mitchell, ach, weißt du was, bleiben Sie da sitzen, ist mir jetzt Rille, ne? Er holt seine Waffe raus, gibt sie Lapierre, ne? Und der ist immer noch wütend und der nimmt die Waffe und denkt sich erstmal so, hä, was denn jetzt? Und Mitchell meint, ja, ne, hier, decken Sie uns, bleiben Sie aber wach, wenn die Käfer kommen oder hier, gibt es wohl noch ganz gefährliche Baumfrettchen oder irgend sowas? Was? Baumfrettchen? Ja, ganz, ganz wild, ganz böse Kerl auf jeden Fall, meint Mitchell. Und ne, dann überlegt er sich es nochmal, blinzelt und Carter versucht nicht zu lächeln und wo sie rejoint unserer Gruppe. Und der Lapierre, du lügst doch. Und Mitchell sagt aber nichts. Und alle gehen weiter und er bleibt dann einen Moment sitzen, springt dann auf. Na, warten Sie mal hier. Und ja, und Carter, wir sind fast da. Hören Sie auf, das immer zu sagen. Das war ein schöner Moment. Also ja, dann sehen wir im Space, die Odyssey ist im Hyperraum und reist zu diesem Planeten. Dann geht es auf der Gamma-Seite weiter. Durch ein Fernglas schaut Mitchell auf diese besagte Forschungsstation, die zwischen Bäumen da und auch Fels getarnt ist. Und da geht es jetzt auch weiter.
Mitchell schaut sich das Ganze durch ein Fernrohr an. Ja, pff, ne, wir sehen so ein zylindrisches Gebäude mit einer Antenne oben drauf, also einem Antennen-Tower nebendran. Und sagt dann auch, hier, komm, ein bisschen schneller. Und ja, ne, als sie dann von dieser Ridge runterkommen, stoppt Mitchell und guckt dann den IOAs zu, wie sie da runterklettern. Und ja, man kommt unten an. Shen fällt dabei aber irgendwie hin. Hat sich da irgendwie vermutlich den linken Knöchel verstaucht. Daniel, der Gentleman natürlich, rennt da zackig hin. Und ja, sie flucht ein bisschen auf Chinesisch. Und ja, ne, so von wegen, Mitchell macht dann irgendwie nochmal Psst, ne, so, als man irgendwie die Geräusche von Käfern kriegt und Shen schaut Danny ganz entsetzt an und Mitchell dann ganz leise, let's move. Na, Carter, Mitchell und Teal'c gehen vorweg, rennen dann aber doch zur Station. Daniel hilft Shen dabei und hüpft dann durch die Gegend mit ihr. Also sie bleiben natürlich hinten dran. Mitchell und Teal'c bleiben dann auch stehen und Mitchell feuert dann auf den Boden, um die Käfer zu verjagen. Na, als Daniel und Shen dann doch schlussendlich an ihnen vorbeikommen, Carter rennt in die Research Station mit den drei männlichen Delegierten. Sie hüpft hinüber zum Communications Equipment und fängt dann daran rumzufummeln. Ja, vermutlich ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir sehen auf jeden Fall Mitchell und Tiake, die draußen immer noch auf dem Boden feuern. Daniel hat, nee Quatsch, doch nicht, ist keine Zeit vergangen. Man feuert draußen immer noch auf dem Boden. Shen und Daniel gehen jetzt auch in die Station. Na klar, sie humpelt. Und dann rennt Mitchell nach hinten, hält ihnen die Tür auf. Beide verschwinden dann nach drinnen. Ja, ne, so von wegen. Carter ist da immer noch am Rumfummeln, während Shen zu einem Stuhl geführt wird und Lapierre dann zu Carter, hier, wie funktioniert denn das? Ne, und Chapman, oh Gott, es ist zu spät. Carter ignoriert beide, fummelt da weiter dran rum. Man hört aber nur Radio Static über den Empfänger. Und Shen hat auch nichts Gutes zu berichten. Sie sind draußen, direkt vor der Tür. Lapierre nochmal, ne, funktioniert das, können Sie das zum Laufen bringen? Und Woolsey mischt ja, hier, Klappe halten, lasst sie arbeiten. Carter bedankt sich.
Das war wirklich sehr
arbeitet nervend. Arbeitet dann weiter. Draußen sind Mitchell, Daniel und Tiag mittlerweile zu dritt da am Rumballern und laden ab und zu mal ihre Waffen. Mitchell steckt dann mal die Tür in die Station rein und so fing, ja, wie läuft's denn? Und ja, sagt Carter, ich muss ja irgendwie die Energiezufuhr deutlich verstärken, um dann die Radioaktivität in die Ionosphäre zu durchdringen. Ja, dann los, boost away, sagt er. Und Carter in dem Moment dann so von wegen, als er den Kopf wieder rausnimmt, so von wegen, ja, ich glaube, es geht jetzt. Und das ist auch geil. Sie aktiviert den Transmitter, man hört dann irgendwie ein typisches Quietschen. Ja, draußen wird weiter geschossen. Der Transmittergeräusch scheint sie irgendwie anzuziehen. Die Käfer werden nämlich lauter, also kommen scheinbar näher. Von wegen Carter merkt, dass irgendwas mit dem Equipment nicht stimmt und holt ein bisschen Energie dann wohl da raus und Mitchell kommt dann rein, so von wegen, ja, Carter erzählt dann irgendwas von Vibrationen, die im Communications Array ausgelöst werden, wo ich mir denke, ja, hallo, eine Funkübertragung macht keine Vibrationen. Also, ne, weil sie sagt, ah, das würde die Käfer anziehen, könnt ihr sie noch irgendwie ein bisschen abhalten? Und sagt, ja, doof, schlechter Zeitpunkt, wir haben fast keine Munition mehr. Mitchell geht dann wieder hinaus, alle anderen Anwesenden schauen sich alarmiert an und okay, sagt Mitchell, dann lass uns mal improvisieren. Carter derweil einmal kurz auf die Uhr gucken und dann gehen die Jungs draußen hin und packen C4 irgendwie in die Gegend, machen ein bisschen Erde drauf, ne, Motion Sensors dran und wobei ich mich frage, wieso haben die überhaupt da irgendwie das mit Dreck? Das willst du ja nicht verstecken. Also einen menschlichen.
Genau, beim so menschlichen Gegner oder Spezies wäre das taktisch sinnvoll, aber so hat man gar keine Zeit dafür, ne?
Beim Käfer, ja. Fürchterlich, egal. Daniel meldet sich dann von draußen per Radio bei Carter und sagt dann, hier, kannst wieder loslegen. Carter reaktiviert das Ding, ne, die Vibrationen und die Geräusche kommen wieder. Und ja, Chapman will dann wissen, wie lange brauchen sie denn, um das Signal zu empfangen? Und ja, sobald sie im Orbit sind, ne, aber wir wissen halt nicht, wann das sein wird. Und Lapierre so, ja, hier, wie lange können sie denn die Käfer noch abhalten? Carter weiß es nicht, geht dann aber auch nach draußen mit ihrer gezogenen Waffe. Man hört wieder die Käfer, wie sie ankommen. Die hat gesagt dann, oh, sie kommen von rechts und rechts explodiert dann eine C4-Ladung. Und ja, Motion-Sensoren funktionieren wohl, ist Mitchell dann durchaus begeistert. Man ballert dann ein bisschen in die Gegend, also dorthin, wo es explodiert ist. Das Käfergeräusch hört auf und ja, hat sie wohl ein bisschen zurückgedrängt. Daniel fällt dann aber was auf und over here und ja, dann geht auch dort eine Explosion los und man feuert in die Gegend. Also das ist halt, ne, also irgendwo explodiert es, SG-1 feuert dahin, ne, irgendwo explodiert es, SG-1 feuert dahin. Drinnen sind die Delegierten mittlerweile wirklich in Angst und Panik, die haben ihre Hände über den Ohren, damit sie die Geräusche nicht mehr kommen hören, also die Käfer nicht mehr hören und draußen wird weiter gesprengt und geballert und Mitchell wechselt zum letzten Mal ein Magazin und sagt es auch, so wegen wäre das letzte Mal, dass sie, ja, also wäre das letzte Magazin, was er hatte, man geht immer weiter rückwärts, während man feuert auf diese Hütte zu. Dann sieht man, wie die Delegierten hinausgebeamt werden. Draußen dauert es ein bisschen länger. Die Käfer haben SG-1 fast erreicht und dann werden sie auch davon gebeamt. Dann Also ist man zurück auf der Erde, Cheyenne Mountain bei Tag im Briefingraum. Obwohl sie berichtet, Miss Chen hat sich den Knöchel gebrochen, hat jetzt auch irgendwie unbestimmten Urlaub genommen und Mr. Chapman und Mr. Lapierre, ne, arbeiten jetzt so weiter wieder. Ne? Also ja, Landry will dann wissen, ne, was können wir denn jetzt eigentlich als negative Konsequenzen hieraus erwarten? Und wo sie sagt, ja, minimale, ne? So von wegen, ihr werdet wohl einen Rüffel bekommen, aber das IOA, ne, kann wohl eingestehen, dass das Umstände waren, die ihr nicht unter Kontrolle hattet. Ja, also werden sich wohl beschweren, aber off the record sagt er, ne, also das IOA hat wirklich nur Lob für euren Job, den ihr da getan habt, und lasst euch das noch nicht zu Kopf steigen. Er steht dann auch auf, schließt sich das Jackett, sagt dann, er geht jetzt wieder zurück nach Washington und bedankt sich für die Off-World-Tour und dreht sich zu Carter. Das war wirklich eine augenöffnende Erfahrung. Carter nickt und grinst und Landry dann ans Team, so von wegen, ja, wir haben jetzt irgendwie noch Reports gekriegt, während ihr weg wart, dass zwei andere Planeten von diesen Bugs infiziert worden sind, und Andy ist gerade dabei, irgendwas zu entwickeln, was die Insekten tötet, ohne Pflanzen und pflanzliches und tierisches Leben auf dem Planeten jeweils zu gefährden. Auch geil, ne? Animal Life. Menschen sind egal an der Stelle. Ja, ne, ein bisschen bla bla. Und dann, ne, Movie Night will dann Daniel wissen. Und ja, Carter hat da nichts gegen. Mitchell hat auch schon was rausgesucht. Und Dirk direkt Old School. Und Mitchell sagt, nein, Starship Troopers. Hat das Humor? Und ja, bestimmt, sagt Mitchell. Im Deutschen ist es wohl Star Trek, was er sagt.
Genau, ja, im Deutschen war es Star Trek. Aber es ist natürlich super, dass also Starship Troopers passt sehr gut.
Ja, ja. Genau, das ist ja der Kampf gegen riesengroße, genau, haufenweise Käfer. That's it, end of story, Wochenende.
Was mir jetzt bei unserer Besprechung noch einfiel, was ich gar nicht mal auf dem Schirm hatte, aber ich dachte, es gab doch so eine SG1-Folge, dann habe ich heimlich gegoogelt und dann habe ich nur eine SGA-Folge gefunden, da gab es auch so ähnlich, aber ich habe es gefunden. Und zwar hat mich jetzt diese Schlussszene in dieser Forschungsstation an diese Folge Prodigy erinnert, die 19. Episode von Staffel 4 SG1, wo unsere junge, aufstrebende Kadettin Haley da auch mitgenommen wird auf eine Mission zum Planeten M4C862. Und da gibt es auch diese so kleine, leuchtfliegende, angreifende Insekten oder sowas. Und die greifen dann praktisch diese Forschungsstation auch an. Und da muss Carter auch rumfriemeln, dass da alle lebend rauskommen. Ich glaube, ich weiß nicht, aber so in der Art war es. Und das hat mich sehr jetzt das Ende der Folge hier an diese erinnert. Und das wollte ich doch nur nochmal erwähnen, dass es diese Folge auch gab. Also das Ende ist schon mal ein bisschen ähnlich auf jeden Fall. Genau, da gab es diese Energiewesen. Zur Trivia. Ursprünglicher Skriptentwurf zur Episode sollten die Käfer wie ein riesiger, sich bewegender Teppich am Boden umherkrabbeln. Da nahm man aber Abstand von, weil, because of the Kosten. Ne? Das war viel zu kostspielig, wohl hat sich herausgestellt, aber so war es dann doch gruseliger, meint Joseph Malozzi, und dann hat er noch gemeint, ich denke, der Dreh- und Angelpunkt ist die chinesische Botschafterin. Sobald ich den Bogen und die Beziehung zu Daniel da ergründen oder spannen kann, sollte der Rest dann auch irgendwie hier das laufen. Dann meint er noch im Blog, Paul und ich haben heute eine Visual Effect Spotting Session für The Scourge gemacht. Viele gruselige Bugsequenzen sind da garantiert, werden diese Viecher unter die Haut gehen. Insgesamt großartige Auftritte von Gaststars, insbesondere Tamlin Tomita, die sie ja als Beverly im Lieblingsfilm meiner Frau, The Joy Luck Club, gespielt hat. Und der immer solide Robert Picardo, der übrigens seine Frau Linda, was, macht den erstaunlichen Rumkuchen, den ich den jemals gegessen habe. Also da ist doch einiges im Kuchenargen, also nicht im Argen, sondern im geschmacklich positiven Bereich. So meine ich es eigentlich. Genau. Der Schauspieler Robert Picardo meinte im Interview mit Geldwort noch, Joe Malozzi sagte zu mir zum ersten Mal, dass, also das Drehbuch erwähnte, und dann dachte ich doch, wir hatten einen riesen Spaß, können wir da haben. Fuzis Charakter können wir optimieren, und ich denke, er hat es auch so gemacht. Und ja, es gibt einige humorvolle Momente darin, es gibt einige Momente, in denen wir einen Charakter sehen, der sich einigermaßen unerschütterlich ist und eine feste Weltanschauung hat. Die sieht man in bestimmten Situationen. Plötzlich geht alles schief und es gibt eine bedrohliche Situation und er hat seine Momente, sagen wir mal, kaum kontrollierter Panik. Was ich vorhin kurz angeteasert hatte im Eingangsgespräch, es gibt hier, weil es die letzte Episode der DVD ist, einen Special 15 Minuten mit Jen Mit Ken Girotti, nicht mit Jen Girotti, sondern mit Ken Girotti über die Folge Eton, ne? Das erinnert ihr euch, hat man neulich Rand, Kandeldonien, dies, das, Kalter Kriegs, Ananas. Da geht es darum, ne, dass er meint, in Science Fiction geht es um universelle Fragen und der Kalte Krieg war mit religiösen Elementen eben der Priore gepaart und dann gab es diesen religiösen Fanatiker ja noch da in der Folge. Und es gab auch, hat meint er, in dem Teaser zu der Folge, also ne, bevor der Vorspann läuft, eben gar keine Action auch und das war mit Absicht so gesetzt. Ja, dann sieht man halt Szenenarrangements und was Regisseure eben so machen. Die Details der Serie hatten ihn sehr überzeugt und das war für ihn jetzt spannend, da immer mal mitzumachen. Hat ja nicht so viele Folgen gemacht. Ja, Shanks läuft auch da am Set rum in so ein Sanatorium. Ist ein bisschen unheimlich, da erhört er auch ein bisschen Geräusche, die wahrscheinlich irgendwer halt von der Crew da macht. Und ja, es wird noch gesagt, dass diese Räumlichkeiten da in der Folge Eton die 50er und 60er Jahre widerspiegeln sollten vom Look. Chirotti meint auch, das wurde ja alles logischerweise auch in Farbe gedreht, haben wir ja auch so gesehen, aber wirkt dann doch eher wie so eine Schwarz-Weiß-Folge. Genau, dann gäbe es noch Analogien zu Russland und Amerika im Kalten Krieg. Und dann ist es so, sagt er noch, dass Peter DeLuise mit einer Second Unit, wie es manchmal so ist, noch einige Dinge nachgedreht hat, wohl einige Action-Szenen, weil Girotti auch für sich behauptet, dass ihm eher die dramatischen Momente liegen und er jetzt nicht so der Action-Regisseur ist. Da hat ja jeder auch vielleicht seine Vorlieben und da ist es doch gut, wenn dann andere Leute eben die anderen Sachen übernehmen, um das gut zu ergänzen zu den Fehlern. Genau, Carter meint im Deutschen, ihre Funkgeräte könnten die Odyssee wegen was? Atmosphärischen Störungen nicht erreichen. Das würde die Frage aufwerfen, was mit der erst in der letzten Episoden implantierten Peilsender ist. Allerdings wird im Englischen nicht von Funkgeräten, sondern von Transmittern gesprochen, womit nur Peilsender gemeint sein können. Übersetzungsfehler Nummer 2. Am Anfang der Episode befahl General Landry in der deutschen Fassung, die Iris zu schließen, als er SG-1 erklärt, dass ihre Mission abgesagt wurde. Walter schaltet daraufhin das Gate ab, was auch dem deutlich sinnvolleren Originalsatz Landrys entspricht: Shut her down, also schalten Sie es ab.
Genau, das ist ein Übersetzungsfehler.
Genau, aber. Ja, das ist immer mal der Fall. Genau. Direkt nach dieser Abschaltung, jetzt geht's weiter, des Gates, sieht man in der Reflexion an der Frontscheibe des Kontrollraums, wie der Ereignishorizont verschwindet und die Chevrons zu leuchten aufhören. Als man in der nächsten Einstellung jedoch wieder das Team vor dem abgeschalteten Gate sieht und Daniel nach dem Grund fragt, leuchten die Chevrons wieder auf und das Gate war bereits abgeschaltet, ja. Als Dr. Myers zurück zur Erde gebracht werden soll und die Quarantänekiste, in der er liegt, fallen gelassen wird, öffnet sich der Deckel. Wie kann so etwas sein? Eine solche Vorrichtung ist doch darauf ausgelegt, dass nichts sie verlassen kann. Ja gut, aber es fällt halt runter aus 50 Zentimetern, ich weiß nicht, 100 Meter, da kann es auch mal zu Bruch gehen, das finde ich jetzt nicht so fehlerhaft. Ich weiß ja nicht, wie dick so Quarantäneglas ist es dann dicker, dass es sowas aushalten würde? Keine Ahnung. Ja, wovon ich auch keine Ahnung habe, ist, ob Thomas ein Zitat der Woche hat. Ist das so? Ja oder nein?
Jo,
Ja, sehr gut.
ich hab die Szene genommen, relativ am Anfang, als Woolsey durch das Tor gehen will, so wegen, ne, um es ganz klarzustellen, ich werde auf einem molekularen Level auseinandergenommen und auf der anderen Seite wieder zusammengesetzt und Carter, die das bestätigt, ne, und die Chancen, dass ich da inkorrekterweise wieder zusammengesetzt werde, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, allein schon wegen der Star Trek-Referenz, ne?
Sehr schön. Ja, ich dachte mir, na, vielleicht nimmst du das. Ich habe es anders genommen, was auch in jeder anderen Folge hätte also als Dialog so mal sein könnte. Das würde ich nicht speziell für diese Folge in Anspruch nehmen, dass das diese auszeichnet. Aber ich fand es ganz nett und nebenbei so ein netter Satz, wo Mitchell eben meint, ja, Sir, ich will ja nicht meckern, aber und Landry Meckererlaubnis erteilt. Mitchell, ja, wir sind als Babysitter schwer angesagt, was? Also das fand ich doch sehr witzig. Genau, wir kommen zum Fazit. Thomas, übernehmen Sie. Du,
Ja, ja, okay, wir haben mal wieder was von den Uri gehört, also vermutlich von den Uri
gibt es
gehört.
die noch?
Ja, keine Ahnung, wir haben wieder keinen gesehen, ob die Käfer jetzt wirklich auf die Uri zurückzuführen sind, keine Ahnung. Ja, das war auch wieder so eine Fillerfolge persönlich, ne? Also es ist ja okay, du hast ein paar Käfer, die sich dann ausbreiten und ja, wir sehen Woolsey noch mal. Ja, aber ich weiß nicht, die Folge ist auch so nichtssagend, also im Story-Arc hätte nichts gefehlt, da jetzt irgendwie das wegzulassen. Außer Daniel würde im Nachgang mit Shane anbandeln oder irgendwie sowas. Aber ja, also absolut nichtssagend. So viele Fehler sind jetzt nicht drin, also auch nicht so viele offensichtliche. Daumen in die Mitte. Also ich weiß nicht, mehr braucht man, glaube ich, über diese Folge nicht an Worten zu verlieren. Was sagen Sie denn?
Das ging ja schnell. Wir siezen uns ab jetzt nur noch. Nein, Spaß, ich fange ja immer damit an. Das ist ja meine Schuld. Mir hat gefallen, dass die diese IA, ich sage es IA-Nummer, dass das mal wieder aufgegriffen wird, weil das ja immer, also bei SG1 bzw. immer SGC so hinten rumwabert, wird was gekürzt irgendwie. Sie haben bald nur noch 3 Leute in einem Team, weil irgendwer da eine Mittel kürzt oder wie sieht's aus? Und dass die sich mal selber ein Bild machen, was vielleicht auch mal wichtig ist bei so Politikern von der Situation, ne, vor Ort und so. Das fand ich schön. Was da aus meiner Sicht ein bisschen Abzüge ist, aber das sind jetzt nicht schlimme Abzüge. Ich finde nur, das ist auch schwierig, vielleicht in so 42 Minuten darzustellen. Das ist dann immer so ein bisschen Klischee, dass du einen hast, der ein bisschen so dieses Flapsige, und da haben sie jetzt diesen Franzosen genommen. Was mich überrascht hat irgendwie, dass der überlebt, weil ich hätte jetzt gedacht, das wäre doch so eine Klasse, wenn es ein Horrorfilm wäre, das wäre doch der Erste, der drauf geht. Oder der Letzte. Auf jeden Fall wäre das die Person, die nicht überlebt. Das war irgendwie interessant zu sehen, dass das nicht so passiert. Das finde ich, fand ich eine überraschende Wendung. Und ansonsten, du hast erwähnt, so Ori-mäßig erfährt man nur, ja, sie gibt's noch, jetzt haben wir halt die Käfer. Ja, ist ein bisschen so B-C-Action-Movie-mäßig umgesetzt, aber ich fand es auch mal erfrischend, weil gerade die letzte Folge von Atlantis war ja auch eher Filler-mäßig, und da gefällt mir das jetzt aber doch besser. Ich fand es dynamischer, weil man immer mal von A nach B geht und nicht nur da im einen Setting unterwegs war. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht eine sehr gute Folge. Ich würde sagen, leicht nach oben, so schräg nach oben kann man machen. Ja, aber du, was du auch gesagt hast, so richtig vermissen würde ich sie vielleicht auch nicht. Aber ich hatte da einfach eine gute Zeit mit. Und deshalb muss ich das auch daumentechnisch zum Ausdruck bringen. Daumen hoch nicht, aber so schräg nach oben ist doch ganz nett gewesen. Aber ja, das war's auch, ne? Wir hoffen, die nächste Folge in Atlantis wird auch nett. Dieses Ding heißt nämlich Coup d'État. Ich weiß nicht, das ist französischer Begriff. Ich kann es nicht gut aussprechen für einen
Coup d'État.
Genau, für einen Staatsstreich oder ein gewaltsamer und oft illegaler Umsturz einer Regierung. Ja, das ist natürlich interessant, denn im Deutschen wurde das Ding auch ausgestrahlt als Staatsstreich. Heißt aber im Deutschen, genau, wurde ausgestrahlt, aber dann hat es doch auch einen deutschen anderen Namen, warte mal. Nee, das heißt dann auch so, ich bin blind, da steht es ja, Coup d'État. Ja. Und da geht es, steht im Stargate-Wiki nur ein Satz dazu. Das Team von Major Lorne verschwindet. Plötzlich meldet sich ein Ex-Genii mit einem verlockenden Angebot. Verlockende Falle. Catherine Zeta-Jones, wer weiß es. Es klingt nach Action, nach Verfolgungsjagden. Ich weiß nicht, ob wir das sehen werden. Keine Ahnung. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall hoffen wir mal vielleicht, dass es nicht nur auf Atlantis spielt. Ich bin aber guter Dinge. Wenn ihr auch guter Dinge seid, gebt ihr uns gerne 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify, Apple Podcast, könnt ihr auch mal wieder was schreiben, ne? Da hängt es hinterher. Gerne auch unterstützen monetär über PayPal bzw. den Ko-fi-Link, da muss sich nicht angemeldet werden, könnt ihr einfach mal was durch Skate jagen, den Iris-Code, ne? Dann gehen wir mit, lassen wir offen die Iris. Vielen Dank für eure Unterstützung und Kommentare gerne abgeben, wie fandet ihr die Folge, was fandet ihr gut, schlecht, Fehler. Wir sehen ja auch nicht immer alle Fehler oder so. Oder was gibt es noch für krasse Sachen, was wir übergangen haben? Keine Ahnung, kann ja auch mal sein. Ja, ansonsten euch noch ein schönes Wochenende und lauft schreiend weg, wenn ihr Käfergefitschel hört. Das ist doch eine gute Sache, die uns diese Folge lehrt, Thomas, oder?
Na, ja. Wir haben aber eine Sache übrigens vergessen.
Ah, okay.
Wir haben am Anfang die News vergessen.
Ah, du hast es mir geschrieben. Ich hab's. Ja, erzähl nochmal.
Ja, ja. Also wir könnten jetzt singen. Also Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Also wenn ihr das hört, ist das schon ein paar Tage her. Ist es schon gewesen oder hat gewesen sein. Also mit unseren Zeitsprüngen ist das ja immer so eine Sache. Stargate Atlantis ist vor 21 Jahren rausgekommen am heutigen Tag. Also mittlerweile auch in der...
Krass.
Ne, dann auch in Amerika volljährig, feiert das schön, keine Ahnung, springt durchs Gate, spielt ein bisschen Golf durchs Gate, richtig. Irgendwie sowas. Ja.
Ja, genau.
Ne, esst ein bisschen Kassa oder so.
Genau. Bruder muss los, denn ich habe gehört, heute wurde irgendwie anscheinend, ne, also warte, ich muss ein Zitat, nur Kenner kennt's, das tritt nach meiner Erkenntnis, ist das sofort und vorzüglich. Die neue Staffel Strange New Worlds läuft auf Paramount Plus an und deshalb, Leute, ich bin raus, macht's gut, ich hoffe, da sind keine Quatschfolgen dabei. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Sonntag.
Bis tschüss. Dann. Ciao.